Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Heute mal rein Audio, weil ich mit meinem Gast heute besprochen habe. Mein Spiegel sagt mir nein, bitte zeig dich nicht. Bevor ich euch sage, heute mein Gast ist, reden wir über das Thema und dann müsstet ihr es eigentlich als treue Hörer schon wissen. Denn es geht wieder um den AEW-Quartalsbericht, drittes Quartal 2022. Diesmal so ein dreieinhalbfaches Quartal. Wir haben so ein bisschen vom Juni noch mit drin. Wir haben ein bisschen vom Oktober noch mit drin. Weil wir früher aufgenommen haben, weil ich glaube, da bin ich dann in Urlaub gegangen und ein bisschen später aufgenommen haben, weil wir es zeitlich nicht früher geschafft haben. Aber dafür kriegt ihr noch mehr Informationen von uns. Und wenn ich von uns rede, möchte ich natürlich meinen Gast begrüßen. Das Hören hinter dem Cagecast und hinter Straight Wrestling und hinter allem, was am Podcast unter Cage Match läuft, der gute Florian. Hallo Florian.
Ist ja auch gar nicht so viel in diesen dreieinhalb Monaten passiert, ne? Einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört, alle zusammen.
Ja, ich habe mal den Untertitel reingeschrieben von Rückkehrern und Interims-Champs.
Ich habe mir ja angewöhnt, um mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Wir machen uns ja immer Notizen und ich habe mir jetzt so angewöhnt, auch die Notizen zu machen, wie du sie mir mal geschickt hast. Und da schreiben wir immer die World-Title-Träger hintereinander weg. Es ist schon sehr kurios, wenn man sich das so durchliest, was so passiert ist.
Ja, wirklich.
Und nicht nur da, ne? Also es ist wirklich
Das ist der Hammer.
Es ist ein Pulverfass, die Backstage-Riege von AEW ist jetzt, also es ist nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen, das kann man auf alle Fälle sagen. Also besonders, wenn man hier irgendwelche Leute hat, die wirklich sich von Quartalsbericht zu Quartalsbericht hangeln, stellt euch auf was ein.
Ja, wow, und das ist auch wirklich ein bisschen traurig, was da alles passiert ist, aber ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit noch gehofft, auch wenn ich mir sicher war, dass nicht so war, bitte lass das alles eine super angelegt große Story sein. Ja, leider war dem nicht so, was da so passiert ist. Aber da kommen wir später noch.
Es gibt so ein Level, wo die Schwelle zu, oh, hoffentlich ist das noch ein Angle, auch dann überschritten ist, ne? Aber es scheint nicht so zu sein. Es scheint eine Menge Unruhen zu geben im AEW-Schlaraffenland.
Ja, da ist, es ist nicht mehr alles Gold, aber das ist auch, was man da auch sagen muss, ne, je größer der Kader, das Roster wird, desto schwerer wird es auch. Und man hat sich natürlich auch so ein paar Kandidaten dazu geholt und vielleicht auch Kandidatinnen, die vielleicht nicht zu den einfachsten gehören, so wie man hört, wir wissen es ja nicht, weil wir noch nicht direkt mit denen zusammenarbeiten durften. Aber ja, vielleicht hat man sich da selbst auch ein bisschen schwer gemacht, um entsprechend mehr Leute zu ziehen. Aber das wird sich zeigen mit der Zeit jetzt. Wie es da weitergeht.
Ja. Man hat es ja mit CM Punk angefangen. Es ist, ja. Einige sagen, es ist vielleicht überraschend, dass er so lang ein Teamplayer gewesen ist. Ja, aber da sind wir ja noch lang nicht. Ne? Ja. Beim letzten Mal, als wir aufgehört haben mit dem Quartalsbericht, da waren wir ja vorfreudig auf Forbidden Door.
Ja, wir fangen jetzt noch mal im Schlaraffenland an von AEW. Weil Forbidden Door war, glaube ich, so ein Ding, wo man sagen kann, das war mal richtig schönes Wrestling gucken, ohne irgendwelche Allüren von Leuten, ohne Backstage-Ärger, einfach nur tolles Wrestling, was wir gesehen haben. Und wir haben da ja sowohl ein Buy-In als auch eine Hauptshow. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang war die. War die auch so 4 Stunden? Wie lang ging die? Weißt du das noch? Alles in allem?
Also wenn's Standard ist, dann müsste es 5 gewesen sein, weil die Pre-Show, wie auch immer man sie bei AEW jetzt nennen möchte, die geht ja 1 Stunde und dann zwischen 3 und 4 Stunden geht immer die Hauptshow. Und ne, du hattest 4 Matches im Buy-In und du hattest 9 Matches auf der Hauptcard. Und für viele ist das ja so ein Kritikpunkt, dass viele, viele Matches stattfinden. Bei der Show hat man das, glaube ich, ganz gut getimed und auch bei All Out, würde ich sagen, hat man es hinbekommen. Es ist immer noch so eine Geschmackssache, ne? Wenn du so wenige Großveranstaltungen im Jahr hast, dann viele Matches zeigst oder eben eine normale Anzahl. Ich persönlich bin darauf konditioniert. Ich guck New Japan. Sind die Events auch teilweise so lang. Ich kann dann verstehen, dass in der Mitte so ein bisschen, manchmal das, was nicht so geil ist, dann da ist. Aber gerade bei Forbidden Door, es war eine super runde Veranstaltung insgesamt. Ne? Man hat ja im Vorfeld so ein bisschen immer gehört, da sind so viele Leute und Gesichter und die werden einfach in so einen Kessel reingeworfen. Ja, aber der Kessel war gut und eine Menge guter Matches, neue Titelträger. Ne? Du hattest mit FTA neue Tag Team Champions für New Japan, die sie auch immer noch halten. Dort ist den All Atlantic Title, der mit Pac seinen ersten Titelträger gefunden hat. Du hast einen neuen AW Interims World Champion gefunden, den wir ja gesucht haben, weil ja. CM Punk sich verletzt hat und mit Jon Moxley dann eben ein vertrautes Gesicht quasi hatte, im Gegensatz zu Hiroshi Tanahashi, dem New Japan-Vertreter, der es dann eben nicht geworden ist. Und dann hattest du sogar eine Rückkehr oder ein Debüt, ne, mit Claudio Castagnoli, der dann der Mystery Opponent von Zack Sabre Jr. geworden ist, so wie es die meisten ja auch sich erhofft haben. Und der ist jetzt auch da mit drin in diesem ganzen Mix. Ne? Also, das
ist unglaublich, ne, was da alles dazugekommen ist. Und du hast gerade so ein paar Namen angesprochen. Wir sprechen über FDA. FDA wohl aktuell eins der beliebtesten Take-Teams, was wir zumindest in komplett Nordamerika, wenn nicht sogar darüber hinaus haben. Und die auch eigentlich ein Garant geworden sind für Top-Matches. Wobei ich sagen muss, wenn wir zurückblicken auf ihre NXT-Zeit, die Matches von denen bei NXT waren eigentlich auch alle super. Das hat sich nicht viel geändert, nur dass ich finde, sie haben jetzt mehr Charakter, deutlich mehr als vorher.
Sie sind natürlich auch jetzt in einer Promotion, wo Tag Team Wrestling wesentlich größer geschrieben wird. Ne? Ja. Das ist eben, auch wenn die WWE in gewissen Richtungen auch gutes Tag Team Wrestling zeigen kann und auch manchmal so den Eindruck vermitteln kann, als wenn sie sich da mal wieder länger drum bemühen wollen. Aber wenn du dauerhaft eben im Tag-Team-Bereich was reißen willst, dann ist die WWE einfach nicht die richtige Promotion dafür.
Ja, man sieht ja auch, wie viel sie auf die Top-Tag-Teams der Welt legen, indem wir jetzt, red mal kurz über WWE, kleinen Sprung, indem wir jetzt gerade Doc Gallows und Karl Anderson wieder da haben.
Yay. Also, das ging auch schnell von Gerücht zu, oh, da sind sie. Ne? Das hat keine 24 Stunden gedauert, wo die ersten Gespräche losgingen. Oh, es sieht so aus, als wenn die Good Brothers wieder zurück bei der WWE sein würden. Und ja, heute Morgen steht man dann auf, nicht, man denkt sich nichts und plötzlich sieht man dann eben, dass der Original Club wieder zusammen ist gegen Judgment Day. Und ich denke mir so, ja, yeah, ich freue mich schon auf Doc Gallows gegen Dominic Mysterio Matches.
Ja, das sind die Matches. Am besten für dich noch ein Iron Man Match zwischen den beiden, oder?
Oh, ja klar, 90 Minutes.
90 sogar, oh.
Ja klar, ja wenn schon, denn schon.
Ja,
ne?
stimmt. Am besten, ja, aber dann noch ein paar Streichhölzer unter die Fußnägel, damit es auch richtig Spaß macht. Oh, auf einem Nagelbrett liegend, damit du richtig Spaß dran hast an dem Ganzen.
Und Justin Bieber auf die Ohren, ne? Also dann geht's ab.
Ja, aber kommen wir wieder zu den guten Take-Teams. Ja, du sagst schon, Take-Team Division bei AEW, das haben wir auch an dem Abend so ein bisschen gesehen. Du hattest in der Pre-Show Swerve in Our Glory, heißen sie, ne? Ich vergesse den Namen immer.
Richtig.
Und ich mochte gerade bei den beiden diese Dynamik, die jetzt lange Zeit hatten, total gerne, dass mit Keith Lee so der typische Face eigentlich da ist und 12 so dieses absolute hinterhältige Arschloch und die beiden in einem Tag-Team zusammen fand ich total gut, dass du so eine Odd-Couple-Dynamik mal wieder hattest. Das fand ich mal richtig angenehm. Ist auch mal eine schöne Sache.
Ne, das zeigt eben auch, dass das Wrestler eben nicht nur die Guten oder die Bösen sind, sondern dass Leute eben auch trotz gewisser unterschiedlicher Einstellungen zu Themen eben auch zusammenarbeiten können. Wir werden das, glaube ich, über kurz oder lang auch bei WWE wiedersehen mit Kevin Owens und mit Sami Zayn. Mhm. Das ist ja quasi das Paradebeispiel für ein Guter und ein Böser schaffen es irgendwie erfolgreich zusammen und dann gegeneinander zu sein.
Ja. Diesmal vielleicht in der umgekehrten Reihenfolge am Anfang.
Ja, genau. Ne, das zeigt ja auch die Entwicklung. Ich meine, die beiden sind jetzt Rivalen, Freunde und Feinde seit über einem Jahrzehnt. Ja. Ne? Und man hat die mehr nichts, dir nicht so zusammengesteckt. Sie haben sich dann zusammenraufen können. Ne? Hier dann eben das Match in der Pre-Show für sich entscheiden können gegen Suzuki-Gun. Und sollte dann ja auch noch relativ erfolgreich die nächste Zeit für sie werden. Also ohne das vorwegzunehmen, sie sind ja, ich meine, die meisten, die sich anhören, die wissen ja sicherlich, was passiert ist, aber die sollten ja die Tag-Team-Titel dann auch gewinnen.
Genau.
Und auch verlieren wieder. Also es ist eine Menge passiert tatsächlich.
Ich glaube, das sind die Titel, die am häufigsten gewechselt sind in dem Quartal, oder? Die Tag-Team-Titel?
Ja, wenn du mal von der ganzen World-Title-Szene interimsmäßig,
ja,
was
gut.
Da so alles passiert ist, aus mal weggeht. Aber ja, dann sind es die meisten Titelträger. Oder ansonsten haben wir immer so
genau,
zwei.
Sagen wir es so rum. Die meisten unterschiedlichen Titelträger, sagen wir es so.
Drei, korrekt.
Sind es nicht sogar vier? Waren nicht ganz am Anfang noch Jurassic Express Tag Team Champions?
Nee, die Young Bucks haben die Titel von Jurassic Express gewonnen in einem Ladder Match.
Ach, war das schon davor? War das schon im Juni?
Richtig, richtig. Wir haben das Quartal mit den Young Bucks gestartet und sind dann über Swerve in Our Glory jetzt bei Acclaimed gelandet.
Ich hatte irgendwie im Kopf, die Jurassic Express wäre auch in den Juli reingeschwappt, aber da war das vorher schon.
Richtig, genau.
Ja, und ansonsten, wie gesagt, also wenn ihr nochmal eine schöne Show gucken wollt, AEW New Japan Forbidden Door, da war unheimlich viel Schönes bei. Und ich muss sagen, ich hatte deutlich mehr Spaß an einem Match, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Nämlich Will Ospreay gegen Orange Cassidy. Da habe ich überhaupt nicht viel von erwartet und wurde sehr positiv überrascht.
Ja, viele sind ja überrascht immer. Und der Orange Cassidy ist halt der erlebt halt sein Gimmick, ne? Dass er whatever ist. Mhm. Und Will Ospreay ist halt das genaue Gegenteil, der immer 120% in allem gibt, was er macht. Und Will Ospreay ist der beste Wrestler auf dem Planeten in diesem Jahr, in meinen Augen. Rein matchtechnisch ist er für mich derjenige, der einfach konstant die meisten besten Matches wrestelt. Ja, und Orange Cassidy ist ein guter Partner, das hat man bloß nie auf dem Schirm, bis es dann stattfindet. Und wenn du dann auch noch jemanden hast, der chemiemäßig gut klickt, dann ist das einfach ein Garant. Ist auch für mich das beste Match des Abends.
Ja, muss ich sagen. Also da, Orange Cassidy ist wirklich immer so ein, wie heißt das schön, Dark Horse, ne? So einer, der dich immer wieder überrascht mit seinen Matches, weil der eigentlich vom Charakter her entweder lustig oder teilweise so, ja, so laissez-faire, wie du schon sagst, dieses Whatever, ist, den man nie so richtig packen kann, aber dann haut der so Dinge raus. Also eindrucksvoll.
Absolut. Absolut.
Ja, und natürlich Claudius Auftritt, wo man das Gefühl hatte, der Typ ist während des Matches, vor dem Match, nach dem Match, bricht er jedes Mal so einen Charakter aus und freut sich einfach nur da zu sein.
Total. Ich meine, das ist ja letztendlich auch sein Charakter so ein bisschen, dass er Spaß am Wrestling hat, ne, und eben Spaß hat, seinem Gegner seinen Wrestling-Stil aufzuerlegen, um dann eben ihm Qualen irgendwie beizubringen. Denn es macht natürlich Spaß, aber man muss ja bedenken, es ist ja eine brutale, schmerzhafte Sportart. Und deswegen passt er ja so gut auch in den Blackpool Combat Club. Er ist halt nicht der düstere, ich hau dir auf die Fresse, so wie es John Moxley beispielsweise ist, genau. Sondern ist der, hey, ich hau dir auf die Fresse. Ne, so. Da hast du halt, ich glaube, die passen halt da zusammen, gerade mit William Regal dann eben auch. Ne? Und er passt wie Arsch auf Eimer. Und deswegen ist es auch gut hier, ich weiß es nicht, ich hätte ja eigentlich auf den Sieg von Zack Sabre Jr. so getippt, aber klar, wenn du Claudio debütieren lässt, dann muss er das Ding halt auch gewinnen. Ja. Und das ist auch okay, weil ja auch ein Claudio Castagnoli dann in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen was erreichen sollte. Ne?
Ja, das stimmt. Was meinst du, wie oft sitzt Triple H aktuell vorm Fernseher, wenn er Dynamite guckt und weint, wenn er William Regal sieht oder hört?
Ja, Triple H versucht ja gerade alle seine Boys wieder zurückzuholen. Ja. Ne, bei Extreme Rules ist jetzt ja sein Superboy mit Bray Wyatt wieder zurückgekehrt. Er hat die Infinity Stones wieder quasi zusammen und kann sein Infinity Gauntlet wieder zusammenbauen mit Leuten, die mir persönlich nicht unbedingt gefallen. Ich glaube, wenn Claudio und auch William Regal, wenn die nicht bei AEW wären, die würden jetzt auch, glaube ich, eine ganz andere Plattform bekommen. Gerade ein Claudio Castagnoli, glaube ich. Aber ich meine, letztendlich, er hat eine gute Position bei AEW. Ne? Ja. Haben viele, er kann wresteln und deswegen glaube ich, dass er dem Ganzen so gar nicht nachtraut, speziell eben auch, weil er so lange bei der WWE war und lange eben warten musste, bis irgendwas passiert ist.
Und ich warte noch immer auf eine Story für Claudia, reden wir später noch drüber, die noch immer nicht gekommen ist. Ich hoffe, die kommt bald mal. Aber wie du gerade schon sagst, so Triple H, Golden Boy oder sein Gauntlet, ich habe auch so Leute, wo ich sagen muss, hätte ich es nicht gebraucht, dazu zählen Braun Strowman, Dexter Lumis, sind so zwei Karen davon. Karrion Kross, genau, das ist Nummer 3. Das sind so drei Leute, wo ich sage, die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Dass man Johnny Gargano und Frau zurückholt, finde ich gar nicht schlecht, weil die kannst du immer wieder irgendwo reinbringen. Besonders da Gargano ja in den letzten Jahren auch mal mehr Charakter gezeigt hat. Und das finde ich schon ganz
durchaus
gut. Und Candice ist für mich, hat bei mir immer eine Freikarte, die finde ich immer super. Weiß auch nicht warum, die ist mir selbst als Ziel, war die mir super sympathisch.
Naja, ist ja auch legitim. Ne?
Ja, damit haben wir einmal unseren kurzen Blick auf Forbidden Door, weil wir es ja zurückgelassen haben. Fandest du, es war der richtige Main-Event mit dem Interims-Title-Match und auch von der Match-Qualität her, oder hättest du was anderes eher da gesehen?
Nee, das fand ich gut so. Natürlich hättest du dann auch noch das IWGP World-Title da reinpacken können, aber es ist eine AEW-Show. Es ist so eine Joint-Show, ja, okay, aber du hast einen neuen Champion zu küren.
Ja.
Und dann wird der auch in den Main-Event gepackt werden. Und Jon Moxley ist der größte Name von AEW. Damals noch viel weniger, als es jetzt der Fall ist. Und Hiroshi Tanahashi ist halt nun mal einer der zwei bis drei Namen, die im amerikanischen Bereich den meisten Anklang im New Japan-Roster anbringen. Und deswegen ist das vollkommen legitim, der Main-Event. Das Four-Way-Match, das war ja... Manche Leute haben sich einreden wollen, dass Okada das Ding eventuell gewinnen könnte oder dass man eine groß angelegte Storyline zwischen New Japan und AEW in irgendeiner Art und Weise führt, aber nein. Nee. Man muss bedenken, das war auch kurz vor dem G1, dem großen langen Wrestling-Turnier von New Japan. Da wird sich nicht so essentiell was ändern. Gerade wenn man jetzt bedenkt, dass Jay White immer noch Champion ist und eben der andere japanische bzw. New Japan-Teilnehmer mit Okada jetzt den G1 gewonnen hat und die beiden bei Wrestle Kingdom zu 99,9% im Main Event antreten werden.
Ja, da haben wir es wieder. Ich glaube auch, dass dieses Match, als im Nachhinein habe ich gedacht, ist das so ein bisschen von New Japan und der AEW, guck mal, was wir könnten und freut euch aufs nächste Jahr.
Ganz genau, absolut. Generell die Show. Du siehst, hier geht was, wir können, wenn wir wollen und auch zusammenarbeiten, wenn wir können. Und freut euch auf das, was noch kommen wird. Gerade auch was Potenzial angeht. Das ist einfach, hier, das geht. Nächstes Jahr wird es noch, das fühlt sich dann, nächstes Jahr wird es noch ein bisschen geiler.
Mhm, genau. Und
das ist dann eben schon ziemlich cool. Also, wie gesagt, ich habe an dieser Show wenig bis gar nichts zu bemängeln. Und ja, es ist einfach eine schöne Bonus-Show, weil wir Forbidden Door ist ja nicht im regulären Pay-Per-View-Kalender von AEW zu sehen
gewesen. Das stimmt, die war einfach nochmal on top obendrauf. Ja, das war die große Show, mit der wir jetzt beginnen. Und die nächstgrößere danach ist, glaube ich, direkt eine AEW Special, Dynamite Special Ausgabe mit Blood and Guts. Wir
haben so viele Specials.
Das ist bei denen, eigentlich haben die da auch jeden Monat ein Pay-Per-View bei den ganzen Specials, die machen, oder?
Man muss auch sagen, so September, Oktober ist Special-Zeit. Juli, August, September, Oktober ist Special-Zeit quasi. Sind halt viele Shows, die haben halt das Special im Namen. Ne? Da musst du nicht ewig drauf rumhacken. Ne? Ich glaube, das geht auch ein bisschen fixer. Gerade Blood and Guts. Ne? Ich meine, Blood and Guts war Blood and Guts. Und dort ist das große Blood and Guts Match. Ich sag's noch einmal, Match im Main Event.
Ja, darum ging's ja nur. Blackpool
Combat Club, ne? Und Jericho Appreciation Society. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin halt kein Fan von dieser Stipulation. Ich mag Wargames nicht.
Also ich kann Wargames schon mal gucken, es darf nicht zu oft sein. Also einmal im Jahr finde ich es okay. Dann ist das mal
was Besonderes. Darf ich dir eine überraschende und schöne Mitteilung machen? Wir kriegen noch zwei Wargames-Matches in diesem Jahr.
Echt?
Was gibt's? Bei Survivor Series.
Ach so. Ach stimmt, die haben das ja auch angekündigt.
Richtig.
Mal gucken, ob ich Survivor Series gucke. Ich war ja früher, ich gehöre ja zu diesen, diesen Top 4 Pay-Per-View WWE-Schauer. Ne? Also ich habe früher mal geguckt, Rumble, Mania, SummerSlam, Survivor Series. Aber okay. Survivor Series ist ja leider seit Jahren schon nicht mehr das, was sie mal waren. Ne?
Ja,
das ist richtig. Ganz extrem nachgelassen. Dafür ist Money in the Bank ein bisschen wichtiger geworden. Hm. Und mein WWE-Herz ist ja auch sehr gebrochen und geschmolzen über Saudi-Arabien und Co. Und ich weiß gar nicht, ob ich Survivor Series überhaupt sehe. Kann sein, dass es für mich das einzige Wargames-Match bleibt dieses Jahres.
Wir wissen auch noch nicht, was drin stattfinden wird. Wir wissen nur, dass sie stattfinden werden. Deswegen schauen wir mal.
Ja, ich bin gespannt.
Blood and Guts, ich glaube, wer die Stipulation mag, der hat hier ein gutes, brutales Cage-Match mit Delayed Entrances bekommen und Moves auf dem Käfig ja auch und ein bisschen Story zwischen Castagnoli und Kingston und Chris Jericho und Sammy Guevara ja auch noch. Ne?
Ja, also und wir haben gesehen, dass Jon Moxley scheinbar Höhenangst hat.
Das macht ihn relatable, ne?
Ja, ich werde da gar nicht hochgeklickt. Da wisst ihr was, ich fahre ja hier unten, macht immer da oben.
Ja, ich bleib im Ring.
Genau.
Und Claudio sagt sich, nee, ich bin oben und swing die Leute durch die Gegend.
Okay. Ja, das ist auch Wahnsinn, ne? Der hat doch, war Jericho, ne, den er da geswingt hat. Ja. Und ich bedenke, die beiden sind absoluter Wahnsinn. Und dann läuft er da noch eine Ehrenrunde auf dem Käfig. Und das auch nicht langsam.
Ja, Wrestler sind sowieso ja ein bisschen durch, aber, der ganz besonders.
Ja,
also, der freut sich.
Aber ich fand eigentlich storymäßig das Finish ganz schön. Das ist genau die Story, die mir fehlt. Wir haben eine Story ja, wo eigentlich Eddie Kingston quasi das Finish gegen Jericho ansetzt und Claudio ja nur, wer war es? Danny Magic, glaube ich, war es oder wer war es? Mhm. in den Sharpshooter nimmt, um den quasi abzuhalten, einzugreifen. Und er wollte ja eigentlich, so wie es aussah, Kingston das Finish überlassen, aber dann klopft der andere ab. Und dass man die Story zwischen Claudio und Eddie Kingston noch immer nicht wieder aufgenommen hat, finde ich schade.
Ja, ich glaube, dass diese ganze Eddie Kingston und Jericho und Co-Story noch nicht zu Ende erzählt ist. Und deswegen man noch nicht dahin gegangen ist. Man hatte immer noch eine Fehde in der Hinterhand, das ist ganz okay. Ich glaube, wir kommen noch zu Eddie Kingston gegen Claudio, glaube ich.
Weil ich, ganz ehrlich, ich hätte es so cool gefunden, wenn Eddie Kingston derjenige gewesen wäre, der Claudio entthront. Und wir dann Kingston gegen Bryan Danielson danach kriegen.
Das ist definitiv auch ein Pfad, den man wählen kann. Also,
aber gut.
Ja.
Wege sind anders gelaufen, aber das, was da läuft, gefällt mir auch. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber auf jeden Fall, Blood and Guts, wer es mag, war ein nettes Match. Schade um die Verletzung von Santana direkt im Match, aber wie es aussieht, ist ja zwischen den beiden sowieso ein bisschen alles ein bisschen zerstritten, ne? Otis und Santana sieht nicht gut aus, oder?
Ja, die beiden haben ja jetzt auch ein gutes halbes bis komplettes Jahrzehnt auf dem Buckel als Team. Ich weiß nicht genau, wann ihr Team das erste Mal bei, ich glaube, Combat Zone Wrestling oder so aufgetaucht ist. Seit 2011 sind die schon ein Tag-Team, also schon über ein Jahrzehnt sogar. Ja. Es scheint ein bisschen dicke Luft zu sein. Ne? Man hat dann ja auch, man hat auch schon im Independent-Bereich so ein bisschen gesehen, dass gerade Santana ein bisschen allein gewrestelt hat bei der einen oder anderen Show. Und ja, jetzt hat man die Zwangstrennung quasi, weil sich Santana eben verletzt hat. Vielleicht tut es den beiden auch gut.
Ja,
kann sein. Vielleicht sehen wir Santana nie wieder. Also das könnte alles von beiden sein. Ne?
Ja. Und ist schade, was im Moment ist. Ich finde, Ortiz ist im Moment so ein bisschen geparkt. Ne? Es gab diese Mix-Tag-Team-Gedöns mit Ruby Soho, die sich ja jetzt leider auch dann irgendwann hat sich die Nase gebrochen, wurde jetzt operiert. Ne? Das war auch noch der Fall. Und Ortiz ist gerade irgendwie so zwischengeparkt, wo man nicht genau weiß, wie geht's da weiter. Bin mal gespannt, was da
ja, ist. Bisschen schade, dass man quasi den Zeitpunkt verpasst hat, LAX den Titel zu geben.
Ja.
Oder Proud and Powerful, wie sie hießen. Aber dein Roster war so voll, du hast immer Leute, wo du sagst, warum haben die das und das noch nicht? Haben die das und das noch nicht? Also ich kann verstehen, dass da Leute sagen, man hat vielleicht den Trigger noch nicht betätigt, aber da hast du viel zu viele Einzelwrestler, Tag-Teams, Trios mittlerweile ja auch und Damen sowieso, wo du kannst nicht jedem den Titel geben. Ne, und gerade die Tag-Team-Szene ist so verdammt voll. Und dann hast du eben noch Leute, die sich organisch zu eigenen großen Teams entwickeln, dass dann halt auch Schwund passiert. Es ist einfach so, ne?
Ja, klar.
Und es ist halt rückblickend betrachtend schade, weil Ortiz und Santana ja immer mit Jericho in irgendwie relevanten, groß angelegten Storylines war, wo es dann nicht um Einzeltitel oder um Tag-Team-Titels ging. Und deswegen sie halt immer irgendwie nicht in der eigentlichen Tag-Team-Division waren. Und jetzt hat man es verpasst und wahrscheinlich wird man es nicht wiederbekommen, was im Endeffekt dann schade ist, ne?
Ja, wirklich. Für mich eins der Top-Teams, was er von Anfang an hatte und leider, du sagst schon, die waren immer dabei, aber die waren nie für sich, dass sie für sich so die Story gekriegt haben. Außer ganz am Anfang mal das gegen die Best Friends, ne? Mit diesem coolen Parking-Lot-Brawl, den sie da hatten.
Oh ja, der war gut. Der war richtig gut, ja.
Ich glaube, das war bis jetzt der einzige gute Parking-Lot-Brawl, den ich jeweils gesehen habe oder sowas in der Art.
Ich bin leider erst nach der Ära der Parking Lot Brawls ins Wrestling gekommen, deswegen kann ich das nicht wirklich beurteilen.
Ich meine, so Matches dieser Art, ich glaube, ich mag die nicht so gerne, aber ich fand es da wirklich mal gut gelöst und gut gemacht. Offene Story-Erzählung.
Absolut.
Ja, wir gehen zum nächsten Special weiter, würde ich sagen. Aber das ist irgendwie für mich so, dass das Special, wir müssen noch eins machen jedes Jahr, nämlich Fighterfest.
Ja, es ging ja auch über 4 Shows und sind wir ganz ehrlich, das waren Shows, die hießen Fighterfest.
Ja.
Punkt. Da gab's zwar immer ein essentielles Match, ne? Du hattest den Tag Team Titelwechsel, 12 in Our Glory sind Tag Team Champions geworden, aber den Rest kannst du halt auch überall bringen, ne? Also ob du nun natürlich klar John Moxley gegen Konosuke Takeshita, einer der Leute, die ja auch in diesem Quartal eine ganze Menge an Spotlight bekommen haben, aber das ist halt Fighterfest im Namen, ne?
Ja.
Was ist, ne, das Barbed Wire Match zwischen Chris Jericho und Eddie Kingston war noch da, was jetzt nicht gut war.
Nee, leider
ansonsten
nicht.
Es waren 4 Shows, die hießen Fighterfest und das war's.
Richtig. Also wirklich, ich glaube, dass das Highlight war eigentlich wirklich noch, sagst schon, wie hast du ihn ausgesprochen? Takeshita? Du kannst es besser als ich.
Das ist ein stummes I.
Ah, okay. Sehr gut. Der hat ja tolle Leistung abgeliefert über die ganze Zeit, die er da war. Muss man ja wirklich sagen. Echt begeistert von dem. Die Chancen, dass er zurückkommt, sind ja, glaube ich, gegeben. Ne? Ich glaube, er hat ja auch gesagt, er würde gerne wieder zurückkommen.
Ja. Die sind nicht nur gegeben, der ist mehr oder weniger fix. Spätestens in 2-3 Wochen ist er wieder bei AEW und er sollte ja am Full Gear Wochenende und Full Gear findet ja statt am 19. November, sollte er eigentlich bei einer Independent Promotion auftreten und das kann er nicht, weil er eben ein AEW-Akteur ist und alle Leute da Full Gear-mäßig nicht anders gebunden sein dürfen.
Ah, okay.
Also ist er auf alle Fälle da und er hat auch in Japan seinen, ich sag mal, seinen aktuellen Run eben beendet. Er hatte ein fantastisches Titelmatch in seiner Heimat-Promotion DDT, das hat er verloren, und hat quasi damit die komplette Story, hey, ich war in Amerika, ich zeige euch, was ich gelernt habe, die ist jetzt erstmal vorbei, jetzt geht's zurück nach Amerika wieder. Also, den sehen wir auf alle Fälle bald wieder.
Ja, cool, freut mich doch. Das ist auch jemand, gerade so in dem ganzen Bereich, um vielleicht sogar, gut, North Atlantic Title, so in diese Ecke könnte man ihn noch mit reinnehmen, weil da ja gerade jemand mit einer Doppelbelegung ist, wenn sich das bis dahin nicht geändert hat. Auf das kann ich mir mal vorstellen. Ja, lass uns mal kurz über Tag Team Titel sprechen. Du hast ja gesagt, 12 in Our Glory haben sich den Titel da geholt. Hast du damit gerechnet in dem Match?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Mhm. Ich würde jetzt sagen auch, dass das recht überraschend kam. Mhm. Viele haben ja eher das Ding bei Team Taz gesehen tatsächlich, genau. Weil bei Powerhouse Hobbs ja sich einiges an Profil erarbeitet hat, Ricky Starks ebenso. Da sollte das dann ja aber eher in Richtung Split von den beiden gehen und das als Fehde quasi in den nächsten Wochen der Fokus sein. Und Swerve in Our Glory dann die Nutznießer dann eben aus diesem ganzen Tohuwabohu. Ich glaube, der Titelwechsel, den haben einige kommen sehen, nur in welche Richtung? Nicht so ganz.
Hast du diese Gerüchte gehört, dass eigentlich die Idee war, Young Bucks gegen Hardys und den Hardys den Titel zu geben?
Ja, die schwirrten ja auch immer durch die Gegend. Das ist ja tatsächlich. Ist Jeff Hardys Eskapaden, sind die in diesem Quartal gewesen? Da haben wir uns drüber unterhalten.
Ich weiß es gar nicht mehr. Wir können es ja nochmal ansprechen.
Ich guck mal kurz nach, dass ja, Jeff Hardy am 14. Juni, wir haben drüber gesprochen, wir haben es doch erreicht, dass Jeff Hardy ja immer noch auch zu diesem Zeitpunkt suspendiert ist und sich in der Rehabilitation befindet. Gute Besserung an dieser Stelle
ja,
natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Doch, wir hatten drüber gesprochen, wir haben dann auch gesagt, man weiß nicht, ob vielleicht das Wrestling ein Problem für Jeff Hardy auf Dauer wird, weil er dann immer wieder in die Probleme reinrutscht. Ne? Mhm, genau.
Ja, bis jetzt hat man ihn davon ferngehalten. Ich hoffe auch weiterhin, dass das so bleibt. Ich glaube, das war dann... es tat, glaube ich, der Tag Team Division, wenn man jetzt mal ganz nüchtern nur den Inhalt betrachtet, tat es der Tag Team Division gut, dass Jeff Hardy hier nicht antreten konnte.
Ja.
Und dadurch eventuell zwei große neue Teams und eventuell Fäden ja auch daraus entstanden sind mit 12 in Our Glory und ganz speziell ein Team, worüber wir noch gar nicht sprechen konnten, weil sie noch nicht relevant waren.
Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, 12 in Our Glory haben wir eben schon drüber gesprochen, haben mir gut gefallen, auch mit ihrem Titelmann. Müssen gleich nochmal durchgucken, wie waren denn so ihre Matches als Champions? Das würde mich auch interessieren. Ich habe sie ganz auf dem Kopf, gegen wen sie so angetreten sind.
Kann ich dir sagen, wir hatten Swerve in Our Glory gegen Josh Woods und Tony Nese bei Rampage.
Stimmt,
hatten Swerve in Our Glory gegen Private Party bei Rampage.
Mhm.
Dann hatten wir Swerve in Our Glory gegen Acclaimed bei All Out.
Mhm.
Und dann gab es doch ein Zwischentechtelmechtel gegen die Lucha Brothers bei Dynamite.
Das war auch nur der Ansatz, wir machen jetzt noch ein gutes Match, damit die neue Titelverteidigung haben, oder?
Richtig. Und dann gab es eben das Rematch gegen Acclaimed bei Grand Slam.
Ja.
Wir hatten davor noch ein paar kleinere Matches, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Ne?
Ja, klar.
Ging jetzt nur um die großen Matches.
Aber wir haben auf jeden Fall bei 12 in Our Glory nicht das gleiche Problem wie bei den bei Jurassic Express, wo man quasi die immer als Vehikel in irgendwelchen anderen Storys stecken hatte. Sondern die hatten schon ihre eigenen Sachen, die sie erzählen konnten. Das ist schon ganz gut.
Richtig, und die waren auch immer irgendwie präsent. Ne? Ja. Nicht immer in Matches, aber immer in Segmenten. Und gerade Swerve war ja auch in Videopaketen zu sehen, was er noch nebenbei alles macht. Also die waren immer zu sehen. Also die waren präsent, die hatte man im Kopf und die haben die Titel schon auch trotz der relativ kurzen Zeit, finde ich, würdig getragen.
Ja, das finde ich auch. Also, und ich finde auch, das war ein Team, das hätte ich mir vorher so nie vorgestellt, aber es ist echt gut geworden.
Ja, auf jeden Fall. Hätte
ich nicht erwartet. Also, das ist jetzt kein Team, wie gesagt, boah, ich muss jetzt Swerve Strickland und Keith Lee zusammenwerfen als Tag-Team, wäre nicht meine Idee gewesen.
Überhaupt. Nö, ich weiß auch nicht, ob das AWs Idee am Anfang war. aber man hat auf jeden Fall, finde ich, ganz gut, dass man, hey, wir packen zwei großartige Wrestler in ein Team ja. und die haben dann ein gutes, eine Chemie, das kommt dann noch oben drauf und das ist dann ganz geil. Das ist jetzt nicht Hexenwerk, sagen wir es einfach mal so. Dass das man aber dann eine gewisse Dynamik da eben einbaut, das ist eben das Gute.
Ja, finde ich auch. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Event oder zum nächsten Special. Fight for the Fallen war das nächste. Da hatten wir dann so ein paar, da hatten wir einige Titelmatches. Wir hatten Jon Moxley, der gegen Rouge angetreten ist. Auch einer unserer Neuzugänge. Ne? Rouge ist, glaube ich, jetzt, ist er jetzt offiziell AEW? Ich glaube schon, ne?
Rouge ist All Elite. Das, er hat die Plakette und das Twitter-Bild bekommen.
Da hat man sich jetzt aber auch nicht gerade so den einfachsten Nächsten dazu geholt, oder? Muss ja, aber auch schwierig jetzt, sein, oder?
Ja, er ist halt dank Andrade, zu dem wir später noch kommen werden, ist er halt, ist er halt, ne, die beiden sind halt Bros und da war es halt nur eine Frage der Zeit, bis er bei AEW landen würde. Ja, aber er scheint derzeit der unkompliziertere von beiden zu sein. Ich habe halt noch ein bisschen zu nagen an ihm aufgrund seines Ring of Honor Title Runs und alles, was dazwischen passiert
ist. Ja, das kann ich sehr gut verstehen.
Aber ey, bis jetzt hat er bonkers Matches, ne, und scheint sich, solange er Teamplayer ist, nehme ich Rouge gern. Rouge ist ein toller Wrestler, also so ist es ist ja nicht so, ne?
Ganz ehrlich, aber ja, der ist im Ring, gefällt er mir deutlich besser als Andrade. Was ich bis jetzt bei AEW von ihm gesehen habe.
Rouge ist ein Wrestler, der wesentlich leichter schnell imponieren kann. Mhm. Bei Andrade brauchst du, glaube ich, einen längeren Zugang. Ja. Wenn du den hast, glaube ich, ist also meiner Meinung nach, ist da Andrade schon noch der bessere Mann.
Kann ich mir vorstellen.
Aber ich muss ihn halt nicht jede Woche irgendwie backstage auf irgendeiner Treppe mit Private Party sehen oder so.
Den haben sie auch in diesem Andrade Family Office vorher, mit Hardy Family Office, haben sie den auch total verbrannt, oder?
Total, ja, das ist einer von den komplett falsch eingesetzten. Gibt's einige von, ja. Muss man ja auch sagen. Aber ja, Rouge ist cool, hatte schon gute Matches und das wird ja jetzt hoffentlich auch weitergehen.
Ja, und das Match war auch gut gegen Jon Moxley, es hat auch Spaß gemacht an dem Abend. Dann hatten wir den FTW-Titel, der zweimal verteidigt wurde von Ricky Starks und den er auch noch verloren hat, an Hook. Mensch, über Hook hatten wir auch schon mal gesprochen. Wie ist denn deine aktuelle Meinung zu Hook?
Ja, ist ja jetzt nicht groß anders, als wie es damals war. Ne? Ich finde das auch okay. Man muss bedenken, dass Hook immer noch weniger als ein Jahr im Geschäft wirklich drin ist. Ne? Und viele wollen ihn jetzt schon in höheren Sphären sehen. Nein, lass den doch das einfach weitermachen, ne? und gut ist. Also
ja.
Ich verstehe ja, dass er super beliebt ist und sich ein kleiner Kult ja auch um ihn so rum entwickelt, der natürlich durch Social Media dann auch noch vom Kleinsten ins Größte getrieben wird, aber na, lass doch einfach mal Hook-Hook-Sachen machen. Mhm. Und ich finde das so vollkommen okay, wie man es macht.
Ich hätte gerne für Hook mal, wenn es nur eine kleine ist, auch mal ein bisschen Story, die er erzählen darf, um mal zu sehen, wie er damit umgeht. Bis jetzt ist das ja relativ.
Mit Danhausen.
Ja, das hat es bestimmt, ja.
Stimmt. Und du hattest ja diese Sache mit Action Bronson jetzt. Ach, mit den Sachen ja auch so ein bisschen. Ne? Also man führt ihn da schon langsam ran. Ja. Ich verstehe, aber viele wollen ihn halt als essentiellen Charakter halt auch mal sehen. Weiß ich noch nicht, ob er dafür gemacht ist. Also nee,
finde ich, muss ich jetzt auch gar nicht so haben. Aber ich finde, du kannst ihn so, der ist doch so eine gute Sache für Rampage, dass du da was Wiederkehrendes hast. Jemand, der quasi das Gesicht von der Show ist, der aber nicht so extrem im Fokus steht, sondern du hast immer noch die großen Main Events dazu. Aber du hast einen schönen Mittelteil.
Hook ist ja quasi der Rampage-Mann. Ja. Ne? Also, ja. Finde ich.
Also
so bin ich sehr zufrieden mit ihm, ja.
Und ich muss sagen, ich finde es genau richtig, dass man Ricky Starks von diesem Titel getrennt hat.
Ja, das ist ja auch ein bisschen der Katalysator dann gewesen für diese ganzen emotionalen Promos, die er gehalten hat und dann auch mit Powerhouse und gegen Powerhouse Hobbs, ne, was wir dann in den nachfolgenden Wochen ja auch sehen sollten. Das war dann schon richtig, ne? Dieser Titel ist halt ein einen Wert im Namen nur.
Ja.
Und da man ja danach auch Team Taz getrennt hat, als dann Powerhouse Hobbs gegen Team Taz, gegen Ricky Starks geturnt ist, finde ich dann auch relativ gut, ne, dass man Ricky Starks jetzt eben mehr im Einzel präsentiert.
Ja.
Also da bin ich ganz froh drüber. Auch dass man Ricky Starks jetzt nicht direkt verbrennt quasi und die überpräsentiert. Viele sagen ja, dass AEW nicht so den Hype von gewissen Leuten mitnehmen kann. Und da würde ich an der einen oder anderen Stelle auch zustimmen. Ich denke, bei Acclaimed hat man gesehen, doch, das kann man immer noch.
Mhm.
Ich würde es aber auch nicht jetzt sagen, dass man alle Leute, die plötzlich super beliebt sind, irgendwie in die höchsten Höhen pushen soll.
Ist auch richtig.
Deswegen lieber Ricky Starks brodeln lassen. Das ist so ein Mann, dem tut doch eine Niederlage nicht weh, wenn er dazwischen immer noch mal einen Sieg einfährt.
Ja, der kann
lass
die auch,
ihn mal rumbrodeln.
Der kann die auch wegreden, die Niederlage. Das ist das Gute an ihm.
Ja, absolut. Also ich da find, bin ich... Da,
ja,
ja.
Mach ruhig.
Nee.
Ich finde, dass man bei AEW einen Weg gut macht. Man zündet manchmal die Rakete, aber man prüft vorher, ob genug Sprit drin ist. Das heißt, ob man dann auch einen Weg hat danach, wohin man geht. Und man macht es nicht auf Teufel komm raus.
Bei manchen, da guckt man zu lang nach Sprit, aber ja, das ist auch ein doofer Job. Und da musst du nicht Tony Khan sein, sondern da kannst du auch jeder Booker sein. Gebe ich ihm jetzt quasi den Knopf, um die Rakete zu zünden, mache ich es nicht, gucke ich mir die anderen erstmal an, das ist ein scheiß Job.
Ja,
weil du auch ganz lange zu lange warten kannst und du machst es sowieso, es ist nicht Bundestrainer sein. Du machst Sachen falsch, du siehst dann das Ergebnis und dann hast du 20 Millionen Bundestrainer und alle machen es besser als du. Besonders im Nachhinein.
Ja.
Es ist ein scheiß Job. Und deswegen, manchmal sage ich mir so, ey, Tony Khan, jetzt mach doch auch mal, gib doch Jamie Hayter jetzt beispielsweise den Titel oder mach das doch mal. Aber gleichzeitig sage ich mir so, okay, wenn er das jetzt macht und das klappt nicht, scheiße. Deswegen, dumme Situation.
Jamie Hayter ist so eine, wo ich auch sage, da geht man für mich gefühlt gerade nicht den richtigen Weg, wenn man sie jetzt wieder 3 Stufen zurücksetzt, zu dem, wo man gerade mit ihr war.
Ja, gleichzeitig ist halt auch bei der Damen-Division, da würde ich alles zünden, was ich könnte, weil ich hoffe, dass irgendwas kleben bleibt. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Wir sind immer noch bei Thunder Rosa als Women's Championess, die ja hier auch bei der Show ihren Titel gegen Miyu Yamashita verteidigt hat, was frustrierend ist, weil die beiden hatten ein Match in Japan, wo sich Yamashita das Titelmatch verdient hat. Mhm. Das war richtig gut.
Mhm.
Und dann sitzt du bei AEW und du denkst dir, das sind zwei komplett die Wrestler, die nicht nur im wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinne einfach zwei Sprachen sprechen.
Ja.
Und Thunder Rosa hier begann dann auch so ein bisschen ihr Downfall, aber nachdem sie ja den Titel gewonnen hat, wurden ja die Stimmen so ein bisschen lauter, okay, hier ist was schiefgelaufen. Mhm. Da ist was schiefgelaufen. Thunder Rosa arbeitet stiff. Thunder Rosa kann mit gewissen Leuten keine guten Matches zeigen. Und dann immer so die, und dann kam halt diese ganze Britt Baker-Sache mit Jamie Hayter, dass sie da ein bisschen sehr, sehr brutal gewesen ist. Und die Backstage-Allüren Nummer 1, ne, dass sie sich versteckt hat und sie nicht wresteln wollte. Und dann war sie verletzt. Ein Schelm, wer sich da Zusammenhänge denkt. Und ne, auch die musste dann den Titel abgeben und ist jetzt Championess, während wir eine Interims-Championess derzeit mit Toni Storm haben.
Mhm.
Und hier war so einer der Punkte, den sich einige vielleicht heraussuchen, so wrestlerisch gesehen. Ja, verdammt, du hast jetzt die beste Wrestlerin oder eine der großen Wrestlerinnen Japans, der zweitgrößten Damenliga, die beste Wrestlerin von der. Und dann hast du hier ein Titelmatch. Das geht erstens 10 Minuten, was ich fahrlässig von Tony Khan finde.
Ja.
Und dann ist es kacke, was ich schon ein wenig Thunder Rosa mehr in die Schuhe schieben würde.
Sie hat es. Irgendwie läuft es bei ihr überhaupt nicht. Sie ist irgendwie, ich habe das Gefühl, mit dem Titelgewinn hat sie den Fuß nicht mehr auf den Boden gekriegt. Die Füße nicht mehr richtig auf den Boden gekriegt. Irgendwie ist das überhaupt nicht gut gelaufen seitdem.
Die Serena Deep Storyline und
Du sagst schon richtig, in der Damen-Division, da kriegt man es einfach nicht richtig auf die Kette. Du hast gerade Serena Deep angesprochen, auch jemand, die du einfach auch noch mehr positionieren kannst, weil die auch vieles mitbringt. Und irgendwie läuft es einfach nicht.
Nee, du machst es falsch und dann läuft es auch noch scheiße.
Ja, richtig.
Nee, du hast Pech, du bist unfähig und hast auch noch Pech. Ja. Also alles, was nicht sein darf, läuft da zusammen. Das ist echt richtig, richtig doof.
Aber wo man fähig war und auch noch Glück hatte, dass es gut wurde, ist im Main Event des Abends nämlich Danny Garcia, Brian Danielson, Heide Witzka. Ja. Also der Aufstieg des Danny Garcia, das läuft ja noch immer. Aber das ist richtig gut, was da läuft.
Das ist noch nicht mal ihr bestes Match in diesen Wochen gewesen, weil danach noch ein besseres folgen sollte.
Richtig.
Gut, ob das Glück war, dass die beiden ein gutes Match wresteln, ich glaube, ich lass die beiden wresteln, dann kommt da was bei raus. Ne?
Richtig, ja.
Und der Aufstieg des Daniel Garcia ist auch so ein bisschen die Story, gerade der letzten Monate. Und die Storyline, die sich jetzt mit ihm und Chris Jericho so bildet, ist dann eben eines der Highlights von Dynamite und AEW in den letzten Monaten und Wochen. Und
da müssen wir auch noch später drüber sprechen, was daraus resultieren könnte. Da bin ich mal gespannt auf deine Meinung. Da kommen wir aber noch drauf. So, Fight for the Fallen, haken wir ab. Auch kurz
an. Ja, wir müssen allerdings noch ein paar Tage zurückgehen.
Was habe ich vergessen?
Ja, wir hatten noch eine Ring of Honor Pay-Per-View, ne?
Ach stimmt, der steht ja nicht im AEW-Kalender drin, ja.
Deswegen habe ich ihn rausgesucht.
Das ist recht, danke dir.
AEW und Ring of Honor sind ja jetzt auch mehr oder weniger dasselbe. Mhm. Und es gab Death Before Dishonor am 23. Juli und dort hatten wir natürlich mal von einer echt guten Show, jetzt einfach mal abgesehen mit einem echt schönen Pure-Title-Match zwischen Wheeler Yuta und Daniel Garcia, mit Dalton Castle und den Boys, die Six-Man-Tag-Team-Titel gewonnen haben, mit einem beschissen, bekloppten Match zwischen Dragon Lee und Rouge, hatten wir und das World-Television-Title-Match zwischen Samoa Joe und Jay Lethal, die Fehde, die immer noch läuft.
Ja, irgendwie, ne?
Hatten wir natürlich auch noch die beiden Hauptstories. Zum einen im Opener haben wir dann eben den Titelgewinn von Claudio Castagnoli, der den World-Title gewonnen hat, gegen Jonathan Gresham, der sich an diesem Wochenende mehr oder weniger seine Karriere zerstört hat.
Ja, der ist auch, der macht sich auch das Leben ein bisschen schwer, der gute Jonathan Gresham, ne?
Ich glaube, das muss er nicht mehr. Ich glaube, er hat sich sein Leben an diesem Wochenende schwer gemacht. Und jetzt ist es vorbei. Der Mann hat leider mehr oder weniger alles weggeworfen, was er hatte. Nicht nur aus Gründen, ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass man ein bisschen angepisst ist. Ne? AEW kommt hier rein, während Jonathan Gresham jahrelang diesen Titel und diese Promotion auf den Schultern trägt quasi und jetzt gekürt wurde zum Champion an der Corona. Mhm. Auch noch scheiße. Gewählt den Titel bei der letzten Ring of Honor Show, verteidigt das Ding überall. Ja, und jetzt ist der erste große Ring of Honor Pay-Per-View und er muss das Ding in 10 Minuten an Claudio Castagnoli abgeben. Wäre ich auch angefressen. Nichtsdestotrotz musst du professional sein.
Richtig.
Und wenn er dann Backstage rumschreit, ich muss viel besser sein, weil ich in der PWI 500 irgendwo weiter oben stehe. Angeblich, natürlich, gerüchteweise.
Ja.
Und dann alles dargestellt nach diesem Match und er einfach mehr oder weniger von der großen Bildfläche verschwindet und nur noch bei kleinen Independent-Ligen auftritt.
Mhm.
Das ist dann halt nicht so ganz geil.
Das Schlimme ist halt, es kamen halt auch Sachen danach so rum. Wir waren ja beide beim Karat, ne?
Ja.
Und es hat sich danach, kamen dann auch Sachen, also wurden zumindest erzählt aus internen Wrestling-Kreisen, dass Gresham auch beim Karat nur angetreten ist mit der Aussage, er wird bei WXW nicht verlieren und sowas, ne?
Ja, er war World Champion und hat das Karat gewonnen und jetzt, also nichts Zweites passiert, ne?
Ja, er hat quasi das Match quasi nicht direkt verloren, sondern nur durch Eingriff, glaube ich, sein Titelmatch, ne? Hm. Irgendwie so war das und ich glaube auch, da wird nichts mehr passieren. Das ist einfach damit durch. Und das war auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, ich gucke ja gerne Sachen von der WXW, aber das war eine schlechte Entscheidung, den zum Karatsieg da zu pushen. Aber gut, man hat sich so entschieden.
Er hat sein Match bei Broken Rules, hat er durch DQ gewonnen.
Ach so, war das.
Und dann hatte er das World-Title-Match, hat er dann per Countout gewonnen.
Ja, genau. Also er hat nicht verloren, aber ist trotzdem, ich glaube nicht, dass da noch was passiert. Ich glaube, das ist durch.
Ja, generell auch mit Jonathan Gresham. Vielleicht kann er sich noch irgendwie mal rehabilitieren, aber es ist ja alles irgendwie derzeit, auch mit seiner Terminus-Promotion und ach,
ja,
alles.
Die ist, glaube ich, terminiert, die Terminus-Promotion.
Du, da hast du wunderbar gesagt, ja.
Der musste jetzt sagen.
Ja, was dann aber ein bisschen positiver war der Main Event, ne? Wir hatten nämlich FTA gegen die Briscoes im Tour of Three Falls Match, 43 Minuten.
Ja.
Ist. Ich, ich bin derzeit echt am Kämpfen, ob das mein Match of the Year ist oder auf Platz 2, aber es ist da oben halt. Ne?
Wer ist denn die Konkurrenz?
Das andere Match zwischen den beiden bei Supercard of Honor am 1. April und das vorhin angesprochene Titelmatch von Konosuke Takeshita gegen den DDT-Champion Katsusada Higuchi vom 25. September. Mhm. Das ist mein anderer. Und ich weiß nicht ganz, wo mein Herz liegt. Also, das sind aber so die Top 3, die klaren, glasklaren Top 3. Mhm. Und viele sagen, ja, das erste Match war besser. Einige sagen, das zweite Match zwischen FTA und den Briscoes war besser. Je nachdem, wen du fragst, kriegst du eine andere Antwort. Aber ihr habt alle recht. Also,
ich fand sie beide super, fragen. Das reicht mir.
Richtig, richtig. Kannst du antworten, wie du willst, ist immer richtig.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Fan von diesen ewig langen Matches, aber ich fand hier, fühlte es sich nicht so an. Und
ja,
ich fand,
ja. Diese Verletzungsstory, genau. Und dann diese teilweise sehr, sehr dramatischen Hot-Tags und Rettungsversuche, also da hat das Ganze schon ganz gut zusammengespielt.
Und ich habe selten so einen guten Knockout-Spot gesehen, wie sie es da gemacht haben, wo Dax Harwood da in den Ringpfosten geht und dann den Doomsday-Device abkriegt, wie der dieses K.O. von dieser Aktion gegen Ringpfosten verkauft hat. Das war großartig.
Der war weg, ja.
Ja, total. Richtig gut. Also, muss ich sagen. Die Show konnte man sich auch gut angucken. Ich muss auch sagen, jetzt muss ich kurz überlegen, war da irgendwas, wo ich sagen würde, das war gar nichts? Ich glaube nicht.
Oder? Je nachdem, was du, wie du so zu Trios-Matches stehst.
Das wollte ich gerade sagen.
Oder ob du unbedingt nun Sports Entertainment in deinem World Television Title Match haben möchtest. Aber ansonsten kann man nicht viel falsch machen bei dieser Show. Nee.
Die kann man sich ruhig angucken, da ist nichts, wo man sagen würde, das ging gar nicht. Ne?
Absolut nicht.
Muss man schon sagen. So, jetzt sind wir wieder zurück. Wir waren jetzt gerade am 23.07. Wie geht's denn hier weiter? Fighter Fest hatten wir, Fights for the Fallen hatten wir.
Genau, wir hatten Battle of the Belts am 6. August.
Ja, da ist schon wieder der nächste.
Ja, egal was bei den anderen beiden Matches war mit Thunder Rosa gegen Jamie Hayter, wo eben der angesprochene Spot mit dem kaputten Nase kam. Ja. Das World Title Match im Main Event. Claudio Castagnoli gegen Konosuke Takeshita. Holy shit.
Ja, also.
20 Minuten, absoluter Banger. Das war quasi das Send-Off-Match auch für Takeshita, der danach ja nach Japan wieder gegangen ist. Mhm. Hat er aber noch mal ordentlich ausschenken dürfen. Also das war geil.
Ich muss auch sagen, ich fand von Claudio seine Titelmatches, die er hatte, die waren durch die Bank weg mindestens gut. Das mit Daivari hat mich nicht so überzeugt, dieses Dark-Match.
Ja, ne? Aber das habe ich nicht mal gesehen.
Aber auch mit Dustin Rhodes, das hat mir auch wirklich gut gefallen. Also auch da hat man gesehen, da weiß auch jemand, wie man solche Matches gut macht. Und ich frage mich immer noch, wie die WWE den ewige Zeit lang versorgen konnte. Zumindest sah er nicht wie ein Aleister Black hinten in der dunklen Kammer. Aber wie man den nicht so einsetzen konnte, bis auf seine Take-Team-Zeit, verstehe ich nicht.
Ja, brauchst du dir doch nur Chad Gable angucken.
Ja, stimmt.
Der ewig in der Comedy-Schiene anscheinend jetzt feststeckt. Und dann hat er mal ein Match, was richtig gut ist und alle denken sich so, ach, warum denn nicht immer so?
Ne? Ja, bei Gable hättest du mit der Story, auch wenn die Story flach war, aber mit der Sohn von Kurt Angle Story, hättest du mit Gable den Brenner zünden können.
Ja, er ist Kurt Angles Sohn. Richtig. Also er ist Ringer, er macht jetzt die Comedy-Spots genauso wie Kurt Angle. Also,
ja. Ne,
und ganz ehrlich, wenn man sich American Alpha anguckt, ja, und du hast Jason Jordan und Chad Gable. Hm. Wer von den beiden ist der Sohn von Kurt Angle? Also nicht so ungut, aber
ja. Ne. Ist die Ähnlichkeit sind halt da.
Ja, absolut, absolut. Deswegen, er schneidert sich seine eigene kleine Nische, aber das hat Claudio halt auch getan und über die ist er, ne, Claudio ist nie über Tag Team Wrestling und das ist halt bei der WWE nicht viel und bei der WWE ist jetzt Chad Gable, weil er gut lustige Sachen machen kann, ist er jetzt halt der Kasper leider.
Ja, und Chad Gable hält Otis im Job. Heißt doch Otis, oder?
Ja, klar.
Muss gut sortieren. Also,
ist halt auch okay. Ich mag ja auch Otis in der Rolle, finde ich auch ganz gut, ne, klar, und dann kann er auch mal ein bisschen den Brecher spielen, aber das ist halt verdammt da zu enden, wo sie jetzt sind.
Ja, leider, ja.
Das ist halt das Traurige, ne.
Ja, total. Das ist halt auch so ein bisschen, das ist wieder so verschwendetes Potenzial an der Stelle. Aber gut, total. Bleiben wir in einer anderen Liga. Ja, Claudio gegen unseren guten Takeshita, ohne I.
Takeshita,
ich habe das A falsch gelesen. Ja, auf jeden Fall tolles Match. Und wie gesagt, Claudio, alles, was er gemacht hat, immer wieder schön zu sehen. So, dann kommt als nächstes der nächste, also Quake by the Lake, auch so ein Titel.
Ja, weil man am See veranstaltet hat. Yay. Ja, okay, next.
Ja.
Klar, John Moxley gegen Chris Jericho war gut.
Ja,
Brody stimmt. King gegen Darby Allin war auch ganz nice, aber das ist keine Großveranstaltung.
Ja, und Darby Allin mit seinem Coffee-Match immer, finde ich auch mal wieder putzig.
Ja, warum denn nicht? Ich fand dann die nächste Ausgabe von Dynamite eher wichtig, weil es da nochmal Danielson gegen Garcia gab, aber diesmal im Tour of Three Falls Match.
Oh, ja.
Nehme ich dann eher, war auch eine fantastische Show. Die war dann wesentlich größer und besser und wichtiger. Was hier allerdings so langsam jetzt wichtig wurde, ist, dass CM Punk so langsam zurückgekehrt. Ich weiß nicht, bei welcher Show es war, aber wir gingen ja jetzt auf Richtung All Out und wir sind dann auch so langsam bei dem ganzen sehr merkwürdigen Booking, denn bei Dynamite 151 am 21. August gab es CM Punk gegen John Moxley, wo der Titel vereinigt wurde. Nicht bei All Out, sondern bei Dynamite. Man wollte natürlich ein großes Match bringen.
Und nicht mal im Main Event.
Nicht mal im Main Event, weil der Main Event, gut, der Main Event war dann allerdings auch Weltklasse.
Ja,
denn da gab es United Empire gegen Death Triangle, was auch nochmal geil war.
Ja, total.
Aber John Moxley konnte CM Punk eben besiegen und ist damit zweifacher richtiger World Champion. Und dann wurde die Storyline aufgebaut, dass CM Punk so ein bisschen seinen Weg verloren hat. Denn John Moxley hat erstmal ein Open Contract quasi für All Out gestellt, weil die Storyline war 2 Wochen zu früh vorbei. Und oder 1,5 Wochen. Und man brauchte noch irgendwen für John Moxley. Und dann gab es halt diese eine Dynamite-Ausgabe, wo CM Punk halt hart mit sich gehadert hat und er dann erst noch seinen Weg wiederfinden musste. Und man war natürlich in der Now Arena wieder, das heißt, man war in CM Punks Heimatregion und hat dann eben damit gespielt, für euch und Fans und deswegen gab es eben nochmal das Rematch für All Out.
Ja.
Ja, und war halt komisch.
Ja.
Besonders rückblick betrachtend war es halt echt komisch.
Und dazu können wir direkt mal eine Backstage-Kombination machen, denn nicht nur CM Punk gerade zurück, sondern Kenny Omega war ja auch wieder da. Mit der Elite unterwegs. Die sollten ja noch Berührungspunkte kriegen an ganz anderen Stellen, als man das erwartet hätte.
Ja.
Das startete auch ungefähr zur selben Zeit. Ich glaube, Omega kam der zum Trios-Match zurück oder war der davor schon mal da? Weiß das gar nicht mehr genau.
Er kam zum Trios-Match zurück.
Genau, die haben gesagt, die wissen doch nicht, mit wem sie antreten und dann kam Omega raus, ne?
Richtig, ganz genau.
Und dann erst mit seiner Verletzung noch, mit diesem Shirt, dann mit Tape und dann ganz ohne beim All-Out-Event.
Genau, ganz genau.
Auch so eine schöne kleine Geschichte.
Die große, heiße Backstage-Fehde zu dem Zeitpunkt war Kenny Omega gegen Will Ospreay und dann kam All-Out. Und All-Out, All-Out ist alles geht zu All-Out hin, ne? Also, das war dann so ziemlich der Turning Point. All-Out, immer noch, ich fand persönlich, war eine gute Show. Hatte gute Matches.
Muss mein Match of the Night war. Welches waren.
Mein Match of the Night war das Tag Team Title Match zwischen Swerve and Our Glory und Acclaimed. War mein Liebling. Das hat mir am besten gefallen hier. Ja. Aber du hattest auch wieder das Trios-Titelfinale mit Adam Page und Dark Order gegen die Elite. Ne? Du hattest das Casino Ladder Match mit einem mysteriösen Joker, der sich dann am Ende der Show als MJF rausgestellt hat. Das Tag Team Title Match angesprochen. Ja, meine neue Women's Championess, denn Toni Storm konnte hier den Interims-Title gewinnen, was viele nicht schlecht fanden. Toni Storm ist die sichere Variante gewesen, während halt einige dann an dieser Stelle das erste Mal Jamie Hayter nachgetrauert haben. Cooles Match mit Chris Jericho und Bryan Danielson hattest du, was auch cool war. Und dann eben den Main Event. Ne? CM Punk konnte John Moxley besiegen und ist neuer Champion.
Ja.
Zweifacher.
Danach nahm das Elend seinen Lauf. Aber wir gucken nochmal ganz kurz drauf. Also Casino Ladder Match, das Finish war mal was anderes. Manchmal bin ich da so ein bisschen regelpedant, wo ich dann sage, es hat aber keiner Teilnehmer den komischen Chip-Abgang und ich finde diesen Chip immer noch ein bisschen panne, dass die mit diesem riesen Chip immer rumlaufen müssen. Ja. Oder mit diesem Donut bei dem anderen Leather mit.
Der Brass Ring.
Ja.
ja, generell Leather Matches sind generell doof. aber große Objekte zu haben, ist halt kacke.
Ja, sieht aus wie so ein Kind, was mit dem Spielzeug rumläuft, ganz oft.
Ja, total. Gerade dieser, wie du sagtest, dieser Ring, ne? Also der ist peinlich.
Da kannst du dich draufsetzen, wenn du Probleme hast, dann geht das. Dafür ist er gut.
Ja, dieses Casino Ladder Match war halt 12 Minuten. Leute, bringt euch um mit Andrade und Penta und Dante und Phoenix und Claudio und Rouge und wieder Yuta. Ey, bringt eure Spots rein. Und dann gab es halt, alles klar, jetzt kommt der Joker und alle von der jetzt bekannten Firm mit Stokely Hathaway und all den Heels, den er in den Wochen vorher die Visitenkarte gegeben hat. Und dann kam halt der Joker raus. Ne? Ist ein Finish, kann man einmal so machen.
Ja.
Aber wieder hat der Joker gewonnen. Ne?
Was sagst du denn zu The Firm überhaupt, zu dieser Gruppierung?
Finde ich okay. Find ich gut so. Es ist einige Leute, die gehören halt unbedingt in Stables rein. Nicht alle davon passen da unbedingt rein, in meinen Augen. Aber ich finde so eine Agentur, die sich ein bisschen so um die Drecksarbeit kümmert, sowas braucht man in meinen Augen. Wesentlich besser als das Andrade Family Office oder was immer auch immer Mark Sterling mit Josh Woods und Tony Nese zu schaffen hat.
Ja, das ist auch so ein Blindgänger, oder? Diese Kombination. Mark Sterling ist ja witzig, aber der Rest ist irgendwie, weiß ich auch nicht.
Ja, da bevorzuge ich doch dann die Firm quasi.
Ja, kann ich verstehen. Und ich finde es halt auch gut, das ist so ein bisschen APA der Neuzeit, denn APA konnte man damals auch anheuern, wenn man irgendwas brauchte. Und jetzt hat man hier halt die Firm, die man anheuern kann.
Absolut. Nicht
schlecht gemacht. Ja, du hast gesagt, Elite, Adam Page, Dark Order, das war für mich das Match mit der interessantesten Geschichtenerzählung, weil man da sehr viele Sachen aus der Vergangenheit wieder eingebaut hat. Das hat mir gut gefallen. Wir haben noch überhaupt nicht über Jade Cargill gesprochen, die immer noch mit ihrem Titel rumläuft.
Da musst du auch nichts groß sagen, nichts sagen, weil ich glaube, seit dem letzten Mal hat sich nichts getan.
Nö.
Ja. Sie besiegt ihre Gegnerin, das ist okay. Punkt.
Ich glaube, was sich getan hat, was auch der Grund ist, warum sie nochmal drum läuft, dass sich Chris Statlander verletzt hat.
Korrekt, ja.
Ich glaube, das ist der Grund, warum wir nochmal den Status quo haben.
Weiß ich nicht hundertprozentig, weil dann ja einige auch in Athena die Herausforderin haben sehen wollen, die sie letztendlich dann nicht war.
Nach vier Minuten verloren hat. 4 Minuten.
Das ist richtig. das ist das, so viele, die diese Abfahrt in Richtung Chris Statlander gesehen hätten. Ja. Weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich, sagen wir es mal so.
Ja. Dann haben wir gehabt FTR und Wardlow gegen Jay Lethal und Motor City Machine Guns. Da muss ich sagen, das war das Match, wo ich gesagt habe, da hat man eine Chance weggeschmissen, weil ich hätte lieber FTR gegen Motor City Machine Guns alleine gesehen, um den Ring of Honor Titel von mir aus. Das wäre eher so ein Ding gewesen.
Ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass man danach noch was mit denen zeigt, aber die Motor City Machine Guns sind halt Impact-bound.
Ja.
Und dann kann ich verstehen, dass man die dann hier zeigen will. Ob man das dann 16 Minuten zeigen musste, lasse ich mal so dahingestellt. Ob ich immer noch Jay Lethal und Ward Joe und wie sie alle zusammen heißen, gegeneinander sehen muss, lasse ich auch mal dahingestellt. Wenn man aus Ward Joe ein richtiges Team macht, okay, aber die sollte man dann auch voneinander irgendwann mal trennen. Und viele sagen ja, dass FTA ein bisschen verschwendet wird. Bin ich nicht der Meinung, die sind dreifache Champions und wrestlen gefühlt überall, während du gleichzeitig eine andere große Storyline jetzt angelegt hast. Ich finde das gerade richtig, um FTA möglichst präsent zu zeigen, während man mit Acclaimed jetzt halt die Titel gewinnen jetzt festigt quasi.
Ja. Du hättest auch gerade ein Problem, wenn du FTA jetzt da reinspülen würdest, weil du dann zwei beliebte Teams gegeneinander stellst, dann haben die Leute echt ein Problem, da wirklich was reinzuziehen. Ne? Das ist das Problem dabei gerade.
Ja, das ist ja wieder das, was wir vorhin schon erwähnt haben. Du hast so viele Leute, irgendwer muss Nummer 2 und Nummer 3 sein, ne?
Richtig.
Und wenn jetzt FTA gegen Swerve and Our Glory reingeworfen werden würden, dann hätten wir komplett nicht den Aufstieg von der Clamp bekommen. Also irgendwas bleibt immer weg.
Irgendwo muss man leider leiden, das ist so, ja. Ja, Power of Hobbs, Ricky Starks, das war eine gute Darstellung für Hobbs, dass man dem einfach mal zeigt, der hat halt wirklich Power, das war okay. War halt kürzer, musste aber auch, glaube ich, um ihn so zu präsentieren, war das notwendig, das kurz zu halten.
Ja, man hat dann ja dieses Rückmatch bekommen gegen also zwischen den beiden bei Grand Slam.
War das nicht das Lights Out Ding?
Das war das Unsanctioned Lights Out Match, ganz
klar. Ja, genau. Das ist auch immer, die Idee finde ich ja von AEW wirklich gut, diese Lights Out Dinger zu machen, wo man jemanden den Sieg zurückgeben kann, aber es nicht in die Wertung mit rein, wobei die Wertung ja gerade ein bisschen, ne? Die Ranglisten bei AEW, die werden ja gerade auch ein bisschen ignoriert, sagen wir es mal so.
Ich glaube, Tony Khan hat genug Podcasts mit mir und uns gehört, dass ich sage, lass diese scheiß Rankings weg. es ist vollkommen Wurst, dass, ich meine, es ist ein Unsanctioned Match und trotzdem gibt es Themes,
richtig.
Ringsprecher, da bin ich immer noch der Meinung, dass man das mit ein Paradebeispiel, was ich auch immer wieder gerne erwähne, mit El Generico und Kevin Steen, nicht verwandt mit Sami Zayn und Kevin Owens. die haben das auch gezeigt und da hat man dann einfach nichts weiter gezeigt, sondern Ende der Show, wir machen das Licht an und der Ringrichter ist da, um den Pin vollzuziehen, ansonsten gibt's hier gar nichts.
Ne? Das ist auch cool.
Das fand ich dann ganz nett. Hier finde ich das ein bisschen so, ja, es ist halt eine Ausrede, um ein Hardcore-Match zu zeigen.
Ja, das stimmt. Das
was, auch wieder was man nicht braucht in meinen Augen. Und wie du sagtest, man hat halt dieses Out, um sagen zu können, dass halt Powerhouse Hobbs hier nicht verloren hat, obwohl er verloren hat. Ob man das machen musste, weiß ich jetzt
nicht. Dann haben wir die Verletzungsstory Nummer 1, wo halt immer irgendeiner verletzt ist. Christian gegen Jungle Boy Jack Perry oder nur Jack Perry oder wie auch immer. Aber die beiden, die sind ja auch, die Story, die leidet ja daran, dass sich einer von den beiden immer verletzt. Ne?
Einer ist verletzt oder einer ist lange nicht da aus anderen Gründen und so. Ja, ist richtig, es ist okay, aber nichts, was großartig ist.
Ich finde es gut, wenn Jack Perry den Dreh wegkriegt vom reinen Jungle Boy, das finde ich ganz gut. Dass er halt.
Muss irgendwann kommen.
Genau, der ist halt nicht mehr der Junge, ne? Der muss jetzt langsam mal zum Mann werden, das ist er nun mal auch.
Der sieht halt aber immer noch aus wie ein Junge, ne?
Ja, das kriegt er auch nicht raus. Sein Vater sah auch 20, 30 Jahre lang aus wie ein Junge. Der hat ja auch ein sehr junges Gesicht.
Ein Vorteil überall anders auf der Welt, aber nicht, wenn du Jungle Boy heißt und im Wrestling-Geschäft bist.
Stimmt. Ja, und wie gesagt, Jericho Danielson braucht man gar nicht überreden. Top-Match, war klasse. Dann hatten wir noch dieses Match. Ich würde mal sagen, das war ein temporäres Abschiedsgeschenk an Aleister Black, Malakai Black, House of Black gegen Darby Allin, Miro und Sting. Ich glaube, der hat am Anfang, als er eingestellt wurde, gesagt, ich möchte irgendwann mal gegen Sting kämpfen. Das hat er hier gekriegt als Abschied in seine Pause.
Ja, das ist auch so, wenn man halt kritisiert, dass AEW-Shows zu lang gehen, dann kannst du halt dieses Match auch 1:1 bei Rampage oder so bringen. Ja, ne?
Das stimmt.
Ist halt auch, wenn du dann so eine Show hast, liest sich das halt auch unnötig.
Aber vielleicht hat Sting einen Pay-Per-View-Vertrag.
Ja, vor allen Dingen einen Co-Main-Event-Vertrag. Ja. Da hat er ja oft irgendwelche Matches, wo er dann irgendwo runterspringen darf. Mhm. Ja, warum denn nicht? Mein Gott, ist ja okay. Aber wenn man halt die Länge der Shows kritisieren will, ist das so ein Match, wo man am ehesten ansetzen kann.
Das stimmt. Was mir dabei ganz gut gefällt beim House of Black, ist noch immer die Entwicklung von Julia Hart, die für mich jetzt mittlerweile einen Charakter hat, den sie vorher mit den Varsity Blondes überhaupt nicht hatte.
Richtig, absolut.
Und das ist schon ganz gut. Ja, und Main Event, wie gesagt, CM Punk, John Moxley. Ja, und danach nahm das Elend seinen Lauf. Dann ging es nämlich in...
Bevor wir auf das Elend eingehen, ich möchte doch ansprechen, dass wir in der Zero Hour noch Eddie Kingston gegen Tomohiro Ishii
hatten. Oh ja, das war richtig.
Für viele vielleicht sogar das beste Match, weil es halt Hard-Hitting auf die Fresse war, 13 Minuten lang.
Das war auf jeden Fall richtig gut.
Ne, das die restlichen Matches gut, kann man... Schwamm drüber, ne? Aber gerade das Match, vielleicht muss man noch erwähnen, weil das sicherlich, weil das halt auch frei verfügbar ist. Das war in der Zero Hour, ne? Also.
Und über Sammy Guevara möchte ich einfach mal nicht reden. Ich finde den irgendwie doof, den Kerl. Ich mag den irgendwie nicht.
Ja, dann haben viele derzeit das Problem, glaube ich.
Aber weißt du, was das Problem dabei ist? Ich fand ja die ganze Zeit schon so, nur es kommt immer mehr raus, was es bestätigt. Irgendwie liegt der mir nicht.
Ja, manche sind ja auch Arschlöcher und manche sind halt Arschlöcher, ne? Also. Ja. Ach ja. Ja, manche sind auch anders Arschlöcher.
Oh ja.
Oh ja.
Grumpy Old Man.
Media Scrum, ein Wort, was ich in den Wochen und Monaten zuvor nie benutzt und gehört habe.
Nee, und, das gibt es glaube ich auch nur bei AEW, wird das so in den Vordergrund geschoben. Ne? Das machen viele Wrestling-Shows, aber die zeigen es halt auch immer noch.
Richtig. Und CM Punk, der neue Champion, hat sich halt ein wenig ausgelassen. Das ist ja ein Ort, wo geshootet wird, sprich, da lassen die Leute ihr den Wrestler sein und es wird halt mehr über auch echte Sachen geredet und deswegen weiß man, das sind schon zwei verschiedene Angelegenheiten, was das Ganze halt noch ein bisschen extremer wirken lässt, dass CM Punk dann da mehr oder weniger sitzt und über alles und jeden herzieht, der irgendwas in den Shows über ihn in den letzten Wochen und Monaten gesagt hat, während Tony Khan daneben sitzt.
Wie ein Häuflein Elend.
Wie ein Häuflein Elend, der nicht weiß, was er machen soll, der natürlich, er will ihn reden lassen und niemand nicht irgendwie der Zensur irgendwie beschuldigt werden, aber CM Punk, er zündet halt ein Haus nach dem anderen an.
Ja.
Und redet über die EVPs und über Offizielle und Adam Page und die Kinder, die nichts können und er ist der Beste und wow. Und
absolut unprofessionell, ja. Das Ganze.
Ja, ziemlich. Es ist CM Punk. CM Punk hat CM Punk Dinge gemacht.
Ja.
Und
hätte man drauf kommen können vorher, dass sowas passieren kann. Ne?
Ja, wie gesagt, es ein Wunder, dass es so lang gut ging. Jetzt rückblickend betrachtet natürlich einfach zu sagen, aber ja, und das war nur der halbe Teil quasi, denn die nächsten Tage, Stunden waren dann ganz interessant, weil Backstage ist dann halt abgegangen sein soll und CM Punk, Ace Steel, Kenny Omega, die Young Bucks, Michael Nakazawa, der Hund und CM Punk, alle waren so im Fokus.
Die Frau von Ace Steel war auch noch dabei, ne? Oder wie war
die
das?
Die Frau von Ace Steel, also es scheint einen Kampf im Lockerroom gegeben zu haben. Ja. Wie, wer, wo, können wir nicht sagen, wir waren nicht dabei.
Nee, alle suspendiert. Es gab
jedwede Geschichte, hat man gehört. Fakt ist bloß folgendes: Die neuen Trios-Champions sind suspendiert und es werden neue ausgekämpft werden.
Oh ja.
CM Punk hat sich dann auch noch verletzt und muss den Titel wieder abgeben. Diesmal allerdings komplett vakantieren.
Hätte ich in dem Fall wohl auch gemacht.
Ja, weil es ja derzeit auch so aussieht, als wenn er nicht mehr zurückkehren würde. Denn die ganzen beteiligten Leute sind suspendiert worden. Und das mit unterschiedlichem Grad. Ne? Wir haben einen Brandon Cutler beispielsweise, der ja auch da mit bei ist. Natürlich, der ist schon wieder da und Christopher Daniels war wieder da. Mhm. Leute, die eben ganz klar nur Bystander waren und damit reingezogen worden sind, dürfen wieder antreten, sind halt suspendiert worden, um erstmal klar Schiff zu machen. Ja, und dann haben wir aber immer noch Partei A mit CM Punk und Ace Steel und Partei B mit Kenny Omega und die Young Bucks. Und die sind immer noch suspendiert. Wir wissen tatsächlich wenig Neues.
Ja.
Weil natürlich jetzt auch rechtliche Dinge dazu kommen.
Und das ist, glaube ich, normal bei amerikanischen Rechtsstreit, dass darüber nicht gesprochen werden darf, weil du sonst da dir irgendwie in eine Gefahr reinholst, dass du damit was, ja, den Rechtsstreit gefährdest. Ne?
Korrekt. Und wir haben von CM Punk seitdem nichts gehört und gesehen. Kenny Omega hat man in Japan mal bei der Tokyo Game Show gesehen. Wir haben von den Young Bucks nichts gesehen. Bauchgefühl sagt mir zum jetzigen Zeitpunkt, dass CM Punk nicht mehr bei AEW auftreten wird.
Glaube ich,
ich glaube, er wird den Vertrag aussitzen. Ich glaube nicht, dass... Ne, das ist ja mal was Neues. Bei der WWE ist das ja so, du wirst nicht eingesetzt, kriegst irgendwie kein Geld und alles wird eingefroren oder so. Trotzdem hat man Verträge und ich glaube einfach, so wie es auch mit anderen, mit Malakai Black beispielsweise ja auch so sein könnte, die Leute kommen nicht aus ihren Verträgen raus, sondern werden bezahlt. Und damit war es das. Und
als CM Punk. Ja.
Ne? Ja.
Ich könnte so mir bei Punk sogar vorstellen, dass Tony Khan vielleicht sagt, weißt du was, deine Laufzeit ist so lange, das hättest du gekriegt, ich zahle dich aus und damit trennen wir uns direkt.
Weiß ich nicht, ob das schlau wäre, weil CM Punk, glaube ich, dann sehr gewillt ist, zur WWE zu gehen.
Ja, gut. Natürlich sein. Also, damit hältst du davon weg. Ne?
Der Blutgraben ist tief zwischen CM Punk und der WWE, aber du weißt, was für ein Störkopf er ist. Und um zu zeigen, hier Tony Khan, der hat vielleicht ein neues Opfer quasi gefunden für seine Spielchen. Ja. Und einfach um jemandem was zu zeigen, könnte ich mir vorstellen, dass dann Brücken wieder aufgebaut werden könnten. Und ob man das will, das weiß ich tatsächlich.
Ja gut, das stimmt auch wieder, hast du recht. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Ich weiß es nicht. CM Punk weiß es vielleicht auch noch nicht. Aber Stand jetzt sind das eben die Namen, die abwesend sind. Und das war eben auch dann, das sind eben dann die Geschichten der nächsten Wochen bei Dynamite gewesen, dass wir zum Grand Slam hin neuen World Champion brauchten und relativ schnell wurden neue Trios Champions eben gefunden mit der Death Triangle. Das hat man relativ kurzfristig und schnell dann gelöst, was auch okay ist. Aber,
ich frage mich nur, warum gerade Death Triangle und die Best Friends. Best Friends waren im Halbfinale, glaube ich, ne? Aber sind Death Triangle nicht in der ersten Runde gegen United Empire raus?
Lass mich kurz checken, ja, damit ich dir nichts Falsches sage.
Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwie hatte ich das im Kopf.
Im Halbfinale standen United Empire und Elite sowie Adam Page und die Dark Order gegen Best Friends. Das ist korrekt.
Ja, okay.
Theoretisch gesehen hättest du dann sagen können, okay, den ersten Shot hätten, ich meine, hätten ja auch Adam Page und Dark Order hätten ja auch nochmal die Chance bekommen können, ne?
Oder kannst du das erklären, die haben das klar verloren, das Match? Das heißt, die anderen beiden Halbfinalisten kriegen halt dann die Chance, aber vielleicht kriegt man auch United Empire zu dem Zeitpunkt nicht nochmal.
Absolut richtig. Ja. Absolut richtig. Ja, kann man machen. Ich glaube, sollten wir uns nicht zu viele Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob es Tony Khan auch getan hat an der Stelle.
Gibt Schlimmeres, mein Gott. Man hat sich, glaube ich, ein gutes Team ausgesucht.
Ja, und dass du dann eben die nächsten, und wir sind dann auf der Road to Grand Slam.
Ja.
Mit einer ganzen Menge Feuer im Hintergrund, weil niemand kann sich leiden. Wir haben ein Pulverfass aufgemacht. Also dieser All-Out-Event hat quasi mehr oder weniger die Zeit der Unruhe eingeläutet.
Oh ja.
Wenn ich nicht sogar Thunder Rosa und Jamie Hayter irgendwo waren, oder Sammy Guevara und Eddie Kingston, die sich nicht riechen können. Aber dann wurde halt vieles eröffnet. Ne, gleichzeitig zu der Zeit, wo Triple H interessiert war, wieder einige von seinen Leuten zurückzuholen. Und man ja doch, ne, das sind alles, man muss eine Sache bedenken. Die WWE ist eine Maschine.
Ja.
Wenn du da aus der Reihe kommst, wirst du weggesägt. AEW ist eine Ansammlung von dickköpfigen Wrestlern, die sich jahrzehntelang selbst Namen machen mussten.
Mhm.
Dass, wenn du die zusammenpackst, es unruhig wird, damit sollte man rechnen. Das ist aber lange Zeit nicht passiert. Jetzt passiert sowas und plötzlich passiert es halt oft und viel. Und nicht Leute werden nicht so gebuckt, wie sie es gerne haben möchten. Ne? Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite.
Ja, klar.
Vince McMahon ist weg, der ja immer der Buhmann für alles ist.
Mhm.
Triple H macht Dinge, die die WWE besser machen und erscheinen lassen. Natürlich denken sich dann einige Leute, wir wollen wieder zurück. Und da hast du dann eben, man hat es von Malakai Black gehört, man hat es von Buddy Murphy gehört, man hört es von Andrade. Ne, man hört es auch mit dem Weggang von Cody. Ne, man hört es von Ricky Starks, also jedenfalls gerüchtemäßig. Ne, ich möchte niemandem unterstellen, dass er weg will. Aber du hörst es halt von vielerlei Seite aus.
Bei MJF nutzt man es sogar für die Erzählung noch.
Ne, bei MJF nutzt man es für die Erzählung. Und all das sorgt eben dafür, dass viele, viele Leute jetzt auf Zehenspitzen gehen. Ne? Und dann hast du halt die ganze Geschichte mit Sammy Guevara und Andrade. Du hast die ganze Geschichte mit Eddie Kingston und Sammy Guevara, die wir angesprochen haben. Alles ist ein bisschen... Es kommt eine ganze Menge jetzt zusammen, was man 2 Jahre lang nicht hatte und was jetzt hervorkommt. Und viele Leute schalten dann natürlich auf OAW ist dem Tode geweiht.
Ja, das ist natürlich auch Quatsch, ne? Genau wie WWE jetzt nicht das geheiligte Land ist, nur weil Triple H wieder da ist, ist AEW auch lange nicht tot.
Man hat jetzt lange, lange Zeit ja auch im Wrestling-Business alles relativ ruhig gehabt, was Backstage angeht. Bis auf, hey, CM Punk ist jetzt eine der größten Sachen oder so. Oder mal eine Sache, die außerhalb der Reihe tanzt. Aber ansonsten hatten wir die letzten beiden Jahrzehnte ja echt Ruhe, was das Ganze angeht. Aber auch früher war das, ne, mit Kurt Angle und Eddie Guerrero und mit die ganze Hart-Geschichte und Du hast genügend Beispiele, um zu zeigen, das hier ist normal.
Ja.
Das ist es eigentlich so, wie man es jahrzehntelang hatte, bis die WWE alles glatt gemacht hat. Das soll nicht heißen, ich möchte verteidigen, dass Leute sich schlagen oder Leute einander schlecht reden. Das möchte ich nicht verteidigen. Bloß, wir sind im Wrestling-Geschäft. Das sind alles Zirkusclowns, muss man so sagen. Das sind alles Leute, ich möchte sagen, einen weg haben. Das tut immer weh, das so zu sagen. Aber
die haben alle auch große Egos gebraucht, um in ihrem Job weiterzukommen.
Richtig, ne? Ist einfach so. Die Leute, die an die Spitze gekommen sind, weil sie eben sich in einem Piranha-Becken sich durchschlagen konnten. Und jetzt packst du alle Piranhas ins selbe Becken.
Ja.
Und das ist halt, das ist eine Zeit lang, fand ich das auch noch gar nicht so schlimm, aber der Diskurs hat dann überhand genommen. Und Social Media hat überhand genommen. Und mir hat es irgendwann knappe Woche nach dem ganzen All-Out-Debakel, habe ich mich dazu entschlossen, einfach das zu ignorieren und nicht mehr. Und ich lese es, ich registriere es, aber ich nehme da nicht mehr daran teil. Einfach, weil es mir aktiv den Spaß am Wrestling kaputt macht. Und viele Leute, ne, gerade diese Spartenkämpfe, ne, diese WWE gegen AW hat nochmal richtig hart zugenommen in den letzten Monaten. Und gerade auch, weil die WWE jetzt besser gerade da ist in einigen Dingen, als sie es noch vor 3 Monaten war.
Mhm.
An einigen Ecken kann man sagen, sie machen viele Dinge richtig gut und richtig. Und das schaukelt die beiden Parteien noch weiter gegeneinander auf. Und das macht das Ganze teilweise unerträglich. Und nimmt auch ein bisschen Fokus von Dynamite weg, weil Dynamite war richtig gut in den Wochen danach auch noch. Chris Jericho, der World Champion geworden ist beispielsweise, ne? Und jetzt eine große angelegte Ring of Honor Storyline mit Daniel Garcia hat, den Ring of Honor Pure Title gewonnen hat gegen Wheeler Yuta. Und das fällt so ein bisschen hinten weg, ne? Mit John Moxley als absolute Galionsfigur, wie sie sich herausgestellt hat in AEW jetzt.
Die haben ja gesagt, wir hatten ja nach dem ganzen Ärger mit CM Punk gab es im Grunde 3 Leute, die sich als die Stützen oder vielleicht auch die Leute, die Löcher geflickt haben, rausgestellt haben. Das ist einmal Jericho, einmal Danielson und einmal Moxley, die ja wirklich dafür gesorgt haben, dass auch die Stimmung sich wieder gehoben hat. Und bei Moxley merkst du gerade, das ist derjenige, der hat erst das Wasser aus dem Boot geschippt, dann hat er die Planken davor genagelt und jetzt hat er es noch abgedichtet und jetzt sorgt er dafür, dass das Ding wieder ins Schwimmen kommt.
Richtig.
Also da können sie sehr dankbar sein, dass sie den haben.
Absolut. Absolut richtig. Der hat eine Menge, ich meine, und jetzt als dreifacher World Champion, denn er hat letztendlich das Match beim Grand Slam auch gewonnen gegen Bryan Danielson. Der hat eine ganze Menge dass er eine der wichtigen Persönlichkeiten backstage auch davor war. Ich glaube, das war allen klar.
Ja, klar.
Aber der hat sich halt noch mehr zum AEW-Guy überhaupt herauskristallisiert. Hat ja auch jetzt einen neuen Vertrag für die nächsten 5 Jahre unterschrieben. Einfach um klar zu machen, ey, ich will mit diesen Diskussionen gar nichts zu tun haben. Ich bin AEW. Und wenn ich sage, dass Will Ospreay der Wrestler des Jahres ist, dann muss man sagen, dass John Moxley einfach der MVP des Jahres ist.
Ja.
Keine Liga braucht jemanden so wie John Moxley. Und John Moxley liebt keine andere Liga so wie du kannst doch Roman Reigns vielleicht reinwerfen, aber bei der WWE-Maschine.
Oder Undertaker halt früher, so, der ja so typisch WWE war und immer da alles für getan hat, ne?
Ich behaupte immer noch, dass auch jemand anders die Rolle von Roman Reigns sicherlich ähnlich gut ausfüllen könnte.
Ja.
Er halt aber der Auserwählte quasi ist.
Ja,
aber John Moxley hat sich halt das erarbeitet und hat bewiesen einfach, dass er, wenn man hört, mit seinem Alkoholismus bekämpft, er ist wieder da und jetzt sollte er Urlaub haben, aber er sagt, scheiß drauf, ich mach den Scheiß jetzt noch und macht er jetzt so das und jenes und
hat echt tolle Charakterzüge, ne? Auch wenn man mal zurückwirkend hört. Ich habe jetzt wieder Berichte gehört von seiner Zeit bei WWE, wo er halt vorm Abgang war, wo John Moxley aber im Gegensatz zu anderen dann gesagt hat, er hat dann gesagt, ja gut, ich weiß, ich kriege jetzt nicht mehr die tollen Sachen, aber ich ziehe das hier durch, mache meine Arbeit bis zum Schluss und dann gehe ich halt, weil das ist mein Job und ich erfülle das, was ich im Vertrag zugesagt habe.
Ja, absolut. Also professional dann halt auch noch durch und durch, ne? Und das ist halt das Große und
das sind die das Leute, halt die so deine Liga retten. Das sind die Leute, die du brauchst.
Und die du ja gerade jetzt brauchst. Ne? Gerade jetzt, mehr denn je, brauchst du Jericho, Danielson und John Moxley, um halt die neue und aktuelle Generation auch ein einigermaßen ruhiges Arbeitsfeld ermöglichen zu können. Denn, ne, um mal Kurve weiter zu kriegen, wir haben über All Out ja gesprochen und dort war eben eine der, möchte ich sagen, Negativpunkte, aber eine der schönen Enttäuschungen, dass Acclaimed eben verloren hat gegen Swerve in Our Glory. Enttäuschend, weil alle wollten, dass Acclaimed gewinnt, aber schön, weil man es halt konstant geschafft hat, auch mit dieser Gun-Club-Geschichte.
Ja.
Und generell mit den ganzen kleinen Sachen, die sich erklärend über die Wochen und Monate erarbeitet haben, eben ein neues Top-Team krönen zu können, was dann beim Grand Slam eben sich die Krone aufsetzen konnte.
Und ähnlich hast du aus Daniel Garcia mittlerweile eine Top-Figur gemacht. Der war schon mal ein Top-Wrestler, aber du hast ihn in Höhen gebracht, dass er halt auch von den Leuten wahrgenommen wird mittlerweile hier, ne? Sehr stark.
Alle Leute haben sich gewundert, warum packt man den in die Jericho Appreciation Society? Und jetzt kann man sagen, darum.
Ja. Ne?
Du steckst mitten in dieser Fehde drin. Viele Leute sagen ja, AEW hat keine Stories.
Oh doch.
Ja, AEW hat keine WWE-Stories. Ja. Das ist richtig. Keine. Viel, was bei AEW passiert, passiert im Ring. Und ja, immer noch, AEW ist viel, hey, wir kündigen jetzt an, ey, cooles Match, weil das und das und das. Und nicht unbedingt, hey, ich hasse dich noch mehr, lass uns ein Match haben. Mhm. Das ist eine andere Formel. Kann verstehen, wenn man sagt, das mag ich nicht so ganz. Ja. Aber wenn man diese Formel will, die findet man in besserer Version jetzt bei der WWE wieder. Mhm. Also würde ich nicht das von der WWE bei AEW haben wollen, sondern geht euren Weg. Daniel Garcia, der jetzt Stück für Stück eben seine Zweifel hatte und mit seinem Hell Danielson sich angebandelt hat, durch ihre Kämpfe den Pure-Title gewonnen hat und dann gleichzeitig wieder Chris Jericho vor sich selbst gestellt bekommen hat, weil er der größere und mächtigere Champion ist.
Ja.
Von der Promotion, wo er selbst eben sagt, ich bin Pro-Wrestler und jetzt kommst du und bist in dieser Promotion, in diesen Storylines, weil die Promotion ist Ring of Honor derzeit halt nicht.
Genau, das stimmt.
Du bist halt ne, für das ich dann, ich bin halt nicht unbedingt Sports Entertainer und jetzt kommst du und bist mein Champion. Ah,
und das genau das ist die Story, auf die ich dich ansprechen wollte. Denn, wenn ich mich nicht irre, gab es mal die Story, dass ein gewisser Wrestler den Pure Title und den Haupttitel vereint hat.
Richtig.
Und ich glaube, dass wir diese Story hier nochmal kriegen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir beim nächsten Ring of Honor Event vielleicht schon, ich weiß gar nicht, wann der nächste angekündigt ist, ob es schon eine Ankündigung gibt.
Es ist doch keiner angekündigt, aber Final Battle würde halt Sinn ergeben. Ja. Im Dezember.
Gerade mit Final Battle, das würde ja sogar vom Namen her super gut passen, dass wir dann Garcia gegen Jericho kriegen und die Vereinigung der beiden Titel, dass der Pure-Title wieder weg ist, weil der passt, glaube ich, nicht so gut ins Tony Khan-Konzept und dass wir dann noch den Haupttitel haben.
Ich weiß es nicht, muss ich gestehen. Ich habe da noch gar nicht so dran gedacht, dass man, also ich glaube auf jeden Fall, dass Daniel Garcia Chris Jericho besiegen wird, um den Ring of Honor World Title zu gewinnen. Mhm. Das steht für mich außer Frage. Ob dabei der Pure Title gedroppt wird, das weiß ich noch nicht.
Ich bin auch nicht böse, aber wenn er bleibt. Also nur das ist so eine Idee, dass man hier den, ich glaube letztes Mal war es Bryan Danielson, der die vereinigt hat. Ne?
Richtig, Bryan Danielson und Nigel McGuinness.
Ja, das würde halt auch wieder irgendwie zusammenpassen. Dass er quasi von Bryan Danielson gelernt hat und jetzt auch seinen Weg geht.
Ja, und dann, ja, also da geht eine Menge, sagen wir es einfach mal so.
Und dann, Florian, jetzt noch eins. Wer wird Kommentator bei der Show? Wen hole ich mir als Gastkommentator da rein? Wer ist gerade ohne Job? Ja.
Holy shit, ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist, da fallen natürlich gerade so einige Dominosteine, die das Ganze noch ein bisschen heißer erscheinen lassen.
Ne? Ja. Das wäre doch cool, das könnten wir doch super machen.
Ja, ohne Frage. Also da geht einiges, deswegen ist eine der Top-Storylines, ne? Ist vielleicht für von Erzählungen her so die klassische Storyline, die Woche für Woche irgendwie ein bisschen weiter ausgebaut wird. Während du bei vielen anderen halt, wir haben Champions, die verteidigen ihre Titel hast. Ne?
Ja, richtig. Ja. Und dass AEW keine Storys erzählt, kann ich teilweise auch verstehen, nämlich genau an einer Stelle, und zwar in der Women's Division, wo sehr wenig erzählt wird. Wo wir halt jetzt wieder einen Neuzugang haben mit Soraya oder halt der ehemaligen Paige. Mhm. Und selbst da, die ersten Promos waren noch nicht optimal, vielleicht ist sie ein bisschen eingerostet. Ich hoffe, das wird noch.
Hat Paige jemals gute Promos gehalten?
Ist schon so lange her, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, die einzige Promo, die ich mich erinnern kann, ist ihre WrestleMania-Werbung mit Paige hier.
Ach so,
ja. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Stimmt, ja, es ist halt das, was der AEW seit 3 Jahren macht. Hey, wir haben eine neue Wrestlerin, wir werfen sie rein, sie ist die Heilsbringerin. Ach, halt, sie ist es doch nicht. Mhm. Das ist halt, ne, das ist von Ruby Soho über Toni Storm bis hin jetzt eben zu Saraya. Saraya ist halt nochmal was anderes, weil sie ja so ein bisschen für die Women's Evolution, Revolution steht so mittendrin und als erste große NXT-Dame dann hochgekommen ist, wenn, ne, oh, kann man alles so sehen. Aber was bringt es, wenn du im großen Uhrwerk den Zeiger mal wieder austauscht, wenn das ganze, wenn der ganze Motor nicht funktioniert? Richtig, ja. Ich hab's aufgegeben. Wenn es irgendwann funktioniert, freue ich mich drüber, aber nee. Auch ein Titelgewinn von Jamie Hayter würde das Problem nicht lösen.
Nein.
Das würde dann, ne, mal wieder ein bisschen Aufschwung bringen. Und ja, ich sehe ja, dass man Willow Nightingale jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt. Ich sehe, dass Puzzlestücke alle wieder da sind, aber wir spielen hier Schach und das klappt halt ja, nicht.
Man muss halt, das ist doch das, was ich ganz oft, das ist nicht nur AEW-Problem, das sehe ich auch bei kleiner, bei Independence-Regeln. Erzählt doch bitte mal Geschichten, weil damit hältst du doch die Leute auch warm, du hältst sie beschäftigt und du bringst Leute dazu, mehr Interesse zu haben. Nur Top-Matches reicht nicht und selbst da haben wir da teilweise auch Probleme.
Das Erste, was mir vermittelt werden sollte, ist nicht, dass du ein AW-Women's-Segment machst, weil du eine Quote füllen musst.
Ja.
Und das hat man mir bisher noch nicht einmal gezeigt in den letzten 3 Jahren.
Genau. Und wir haben auch noch einen Ring of Honor Women's Champion. Die habe ich, glaube ich, seitdem nicht mehr gesehen, seitdem sie einmal verteidigt hat.
Oh, Mercedes Martinez, ja, hast recht. Hätte man Serena Deeb die Titel gegeben, wäre sie immer zu sehen gewesen. Weil Serena Deeb kannst du ja auch einfach. Ich sag's immer wieder, Serena Deeb kannst du einfach wegpflücken und in den Blackpool Combat Club backen.
Ja, total.
Und fertig ist die Geschichte. Und die wischt dann alles weg. Und fertig ist.
Ja. Das könnte man sogar direkt umsetzen. Das wäre sein, das hat. Es gibt ja hier von Claudio Castagnoli, der macht ja seinen Landvogt auf YouTube zwischendurch. Und da wurde auch mal gefragt, welche Frau wäre was für ein Black Bull Comic Cluster, direkt Serena Deeb. Gar keine Frage. Ach, wie wär's?
Oh Wunder. Ja, ich auch gut. Aber ich hab's einfach aufgegeben. Deswegen regt mich das auch nicht mehr auf.
Nö.
Könnte ich machen. Ich werde auch weiter so lange in diese Wunde reinpieksen bei jeglichen Podcasts, dass es halt scheiße ist. Aber. Ja, ist auch. Ich lasse mir davon meinen Gemütszustand nicht mehr irgendwie runterziehen. Ist schade? Ja. Freut es mich, dass Damen gutes Geld anscheinend bekommen? Ja, freut mich. Würde ich gerne wollen, dass sie gute Programme haben? Absolut. Kriege ich das? Ja. Auf keinen Fall. Also, das ist so eine Sache, da bin ich einfach resigniert mittlerweile. Es ist halt so. Es ist AEW. AEW kann kein Women's Wrestling. Punkt.
Ja. Ja, die letzte Show, die wir jetzt im Grunde vor so einem Podcast hatten, war nochmal Battle of the Belts, ne? Und das war.
Das war die zweite Stunde von Rampage.
Das war, ja, Peck hat gerade eine kleine Story, dass er sich innerhalb von Death Triangle wieder zurückturnt. Oder ist er überhaupt jemals face geturnt? Oder war er immer so? Weiß es auch nicht so genau.
Ja. Du hattest noch die Anniversary-Show, ne? Vor Battle of the Belts, ja, quasi. Stimmt. Die letzte Dynamite. Ja. War halt das Anniversary-Wochenende quasi. Oder die Anniversary-Tage. Wo du noch MJF gegen Wheeler Utah in einem guten Match hattest.
MJF in bestechender Form, ne? Also körperlich.
Ja, auf jeden Fall. Der weiß, dass er Geld ist und der weiß, dass er das auch dann zeigen muss und
ja, richtig gut.
Ja, also das sind so die letzten Sachen. Auch das war wieder, hey, es ist 3 Jahre her, dass wir Dynamite hatten. Lass doch mal die Show Anniversary nennen.
Ja.
Und hey, wir machen die zweite Stunde Rampage, wird dann Titelmatches. Lass es uns doch Battle of the Belts nennen, weil wir eine zweite Stunde kriegen. Vielleicht bringt das was. Kann man so machen, ist für mich eine Show. Weil,
ja, richtig.
Ne, Pack war zweimal zu sehen. Der war am Ende mit dem Trios-Match und am Anfang mit dem All-Atlantic-Title-Match. Beides gute Matches, um Gottes Willen. Mhm. Aber da macht man dann auch mehr Heckmeck, als es notwendig ist.
Ja, das denke ich auch. Man hätte einfach sagen können, wir machen dann eine längere Ausgabe. Die braucht keinen extra Namen haben, fertig aus.
Ja.
Aber ja, wir haben einen guten Überblick hier gekriegt, was es so alles gibt bei AEW im Moment.
Eine Sache muss man noch erinnern. Wir haben eine einzige Sache nicht angesprochen.
Ja, sag mal, vergiss die gleich, die ich noch im Kopf habe.
Wir haben nämlich über eine ganze Menge Champions gesprochen, aber über einen noch gar nicht. Nämlich Wardlow.
Ja, genau.
Der in den Monaten auch noch den TNT-Title gewonnen hat.
Wardlow ist durch die MJF-Story komplett untergegangen. Das Momentum ist komplett gekillt worden.
Ja gut, man muss auch bedenken, eigentlich nicht. hast recht. Und dann noch, dass er keine richtige Storyline hatte.
Richtig. Storyline. Mark Sterling wieder, ne? War doch die erste Story oder erste Story in Anführungsstrichen. Das war fürchterlich.
Dieses er hat dann wieder gegen Leute verteidigt, ne, und dann war er schon in dieser ganzen Geschichte mit drin, ja.
Also Wardlow ist nicht zu beneiden im Moment. Für ihn ist es die schwerste Zeit, glaube ich, als Champion. Oder der hat die schwerste Zeit als TNT-Champion.
Ich sag mal so, wenn er gut Geld kriegt und er kriegt gute Matches, er kriegt ja Matches ohne Ende. Ne?
Ja, klar.
Er verteidigt seine Titel und er wird halt übermächtig dargestellt. Also ist jetzt nicht die schlechteste Position, aber ist halt keine Story um den TNT-Titel. Nicht, dass der TNT-Titel jemals die besten Stories hatte. Klar, diese ganze Cody und Darby Allen-Geschichte und yay, klar, geil, auch dieses Anfangsding mit Cody und Sammy Guevara am Anfang dieses Jahres, okay, cool, aber so richtig tiefgehende Storylines, ja gut. Ne.
Ich muss aber auch sagen, wenn ich sehe, gegen wen Wardlow so verteidigt hat, gut, Jay Lethal ist gut, Orange Cassidy, aber dann kommen Ryan Nemeth, Tony Nese und Brian Cage. Gut, Brian Cage ist groß und kräftig, aber ganz ehrlich, Brian Cage, wenn er nicht ab und zu mal auftreten würde, würde keiner mehr wissen, dass der noch bei AEW ist. Wenn ich ab und zu mal so ein Match kriegen würde.
Ist auch bei Ring of Honor offiziell.
Ja, stimmt. In der Gruppierung, wo Gresham nicht mal sein T-Shirt von angezogen hat, also für die angetreten ist.
Ja, aber Brian Cage war ja nirgends zu sehen bei AEW. Der hat ja überall gewrestelt, außer bei AEW in der letzten Zeit.
Ja, richtig. Also ich hoffe, dass man aus Wardlow noch mehr rausholt. Vielleicht gibt es ja wirklich dann mal das Ding mit Joe, oder muss einer von denen halt einen Titel loswerden, damit man daraus was machen kann. Oder halt ein Tag-Team daraus, obwohl ich will die beide eigentlich nie als Tag-Team sehen.
Du hast genug Tag-Teams.
Ja, deswegen.
Also, du brauchst eigentlich nicht noch ein. Das ist mehr so ein Tag-Team halt, wir sind eine Zweckgemeinschaft, weil wir gemeinsame Feinde haben.
Ja.
Ja, und du kriegst Samoa Joes TV-Titel halt von Ring of Honor auch irgendwie nicht los. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man zu viele Titel hat, weil zumindest AEW ja recht offen mit den Historien und dem globalen Wrestling, der globalen Wrestling-Welt halt umgeht, sag ich mal so. Ne, da ist halt auch kein Problem, dass FTA nur New Japan Tag Team Titel hat, weil man weiß halt, FTA tritt auch mal bei New Japan auf.
Ja, richtig.
Haben sie jetzt nicht oft gemacht. Halt in England natürlich, klar. Aber wenn die WWE 20 Titel hat, dann ist das eher schlimm, weil das ein unglaublich geschlossener Kosmos ist. Während AEW halt Titel hat, die woanders auftreten. Ne? Ein Daniel Garcia oder ein Wheeler Utah tritt ja auch woanders auf, beispielsweise.
Genau.
Deswegen finde ich das nicht unbedingt so schlimm. Wenn dann aber links der TNT-Titelträger irgendwie halt dann als einer deiner Primär-Champions irgendwie wegfällt, das ist dann natürlich dann schon ein bisschen ungut.
Richtig. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, einen Überblick voll. Ich habe gerade mal die Champions durchgeguckt. Wir haben über alle mal gesprochen. Zugänge, Abgänge, Malakai Black haben wir darüber gesprochen, wen wir. Weiß gar nicht, was auch dieses Quartal war. Alan Angels ist weg. Den haben wir ein bisschen,
durchgegangen, glaube ich. Der ist richtig weg. Also während man nicht weiß, was mit Malakai Black ist und Andrade ja versucht, raus aus dem Vertrag zu gehen, Alan Angels ist tatsächlich weg. Alan Angels haben wir auch in der Zwischenzeit schon bei Impact gesehen und bei New Japan gesehen. Der sagt sich aber auch, vielleicht komme ich wieder, ich möchte mich nur mal, ne, so wie es die WWE ja auch macht quasi, ich bin ein bisschen festgefahren in meiner Rolle, will mich ein bisschen weiterentwickeln, ich gehe einfach. Okay. Und jetzt wrestelt er sich halt so ein bisschen durch die Gegend. Ich kann mir gut vorstellen, dass der wiederkommt. Mhm. Aber soll er doch erstmal ein bisschen Erfahrung hier und da noch sammeln? Ich meine, er ist ja auch noch relativ jung in seiner Karriere.
Stimmt.
Deswegen finde ich das auch gar nicht so schlecht, wie er es so gehandhabt hat.
Nee,
alle anderen wollen halt weg, aber können nicht.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei Malakai Black, bei Andrade oder auch bei einem Buddy Murphy Matthews, wie auch immer jetzt heißt, da kann ich es irgendwo dann auch verstehen, wenn man sagt, der alte Arbeitgeber ist wieder ein gemütlicherer Platz, in Anführungsstrichen. Und der jeweilige Partner, die jeweilige Partnerin ist halt da, ne? Dass man wieder gemeinsam quasi irgendwo ist und mehr Zeit hat. Das ist natürlich auch so ein Ding, was ich dann nachvollziehen kann. Aber Vertrag ist Vertrag. Das ist ein Vertrag
natürlich auch, ne, es sagt natürlich auch ein bisschen was über den Charakter der Leute aus, ne? Also,
logisch.
Ohne jetzt Tommy End oder Andrade oder wem auch immer irgendwas vorwerfen zu wollen. Aber es hat einen Eindruck, ne, wenn man weg wollte von der WWE und dann geht man mir nichts, dir nicht zur AEW und jetzt läuft's nicht, dann geht man halt zur WWE wieder.
Ja.
Sagt halt einiges aus.
Stimmt.
Muss jeder für sich selbst interpretieren.
Ja.
Und die Phasen werden sich auch wieder ändern. Die WWE ist mittlerweile auch wieder recht voll.
Ja,
während
richtig.
Die Plätze bei AEW anscheinend wieder besser werden, so die Wippe wieder auf die andere Seite. Und mal gucken. Ich meine, ja, Vince McMahon ist weg, aber Nick Khan nicht. Ne?
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Der ist ja auch noch
deswegen, da. Ja, klar, wird jetzt einiges dauerhaft auch anders sein, dadurch, dass Vince McMahon weg ist, aber nun lass mal einen Malakai Black gerade im Zuge der Rückkehr von Bray Wyatt nicht sein Spooky Shit machen lassen dürfen.
Richtig, ja, das befürchte mich auch, dass da gar kein Platz für ihn ist mit dieser Art.
Und dann wrestelt er halt als Aleister Black in der Midcard sich so durch die Gegend und landet dann beim Main Event. Ich meine, auch, trotz Triple H ist Ricochet halt immer noch festgefahren. Oder Cedric Alexander. Und wer dann noch nicht so rum, und Akira Tozawa ist auch nicht plötzlich im Main Event von Raw. Nee. Also, ne? Das ist. Ne?
Triple H wird kein Heilsbringer sein. Triple H macht ein paar Sachen gut bis jetzt. Aber.
Ja, einige.
Er muss sich auch im Business natürlich entsprechend auch halten. Und trotzdem hat WWE immer noch Shows in Saudi-Arabien. Trotzdem hat WWE immer noch. Wie gesagt, Nick Khan, der stark auf die Zahlen guckt, das darf man auch nicht falsch sehen. Und trotzdem weiß man nie, wenn der Triple H jetzt wieder so voll einsteigt. Wir wissen, der Mann ist auch nicht richtig gesund. Wer weiß, ob das nicht für den auch zu viel wird mit der Zeit wieder.
Wir haben halt derzeit nur die positiven Sachen von Triple H gesehen quasi. Ne? Das ist jetzt so wie bei AEW. Ich muss auch sagen, AEW hat sich immer noch keine riesen Fauxpas gegönnt. So im Sinne von, natürlich, ey, das hätte man anders lösen sollen. Ja. Oder ey, warum ist das so und so? Aber man merkt halt, AEW ist immer noch ein bisschen fannäher. Man hört auf das, was falsch gelaufen ist und gesteht sich auch Fehler ein. WWE ist immer noch WWE. Und WWE hat oft Entlassungswellen.
Ja.
Und WWE ist immer noch eine größere Corporation, als es bei AEW noch auch das ist eine große Wrestling-Liga und man sollte nie, ne, man sollte immer gegen Corporations sein und immer schön auf die Angestellten gucken, ne, und auf den Nutzer quasi. Aber bei AEW sind die Wege einfach immer noch geradliniger. Das ist manchmal schlechter, aber es ist auch manchmal auch besser.
Ja,
und du merkst immer noch, okay, anscheinend scheint es bei AEW immer noch mit Urlaubszeiten und Auszeiten besser zu sein und man hat keine Hausshows, ne? Also es scheint immer noch, ne, viele positive Dinge bei AEW zu geben. Und bei der WWE ist das halt derzeit, so wie es aussieht, nur, ja, es ist inhaltlich vielleicht ein bisschen besser.
Ja.
Aber es ist immer noch die WWE und es ist immer noch,
wenn sich diese anderen Faktoren noch ändern würden, wenn du wirklich sagst, ja, in der WWE werden jetzt auch Leute einfach mal aus Geschichten rausgeschrieben, damit die mal ein bisschen Pause haben und das auch so rollierend, dass jeder mal ein bisschen Pause hat, dann ändert sich das ganze Klima. Wenn WWE mal sagt, wir stellen die Leute fest an und nicht mehr als Independent Contractor, dann ändert sich die Situation. Wenn die WWE ihre Leute mal eine Krankenversicherung bezahlt und die nicht mehr selbst bezahlen lässt, dann ändert sich die Situation. Das sind so die Fälle. Jetzt im Moment haben wir Storyänderungen, die sind primär für die Fans gut.
Wir haben noch 2 Urlaubstage.
Ja, genau.
Das ist doch das Beste, was wir jetzt bekommen haben. So.
Ja, richtig.
Ja, deswegen gucken. Man muss jetzt gucken, was man mit den Sternfrieden macht. Andrade hat Sammy Guevara jetzt auf die Nase gehauen und ist jetzt erstmal suspendiert.
Der weiß auch warum. Der hat da so auf gesetzt, dass er damit rauskommt.
Ja, der ist ja auch dämlich. Ne? So. Man kann es sich auch leicht machen.
Ja, richtig.
Ja, also das ist jetzt der Punkt, an dem wir sind. Wrestlerisch gesehen ist AEW immer noch über alles erhaben.
Ja.
In meinen Augen, das ist immer noch das beste Wrestling, beste TV-Wrestling, was wir seit Jahrzehnten bekommen haben. Storyline-technisch ist da sicherlich viel Luft nach oben.
Mhm.
Beziehungsweise man muss sich seine Storylines auch ein bisschen rauspicken und so. Aber man muss auch dazu sagen, AEW ist immer scheiße zwischen Pay-Per-Views. Oder was heißt scheiße? Aber wenn es immer einen leeren Raum gibt, wenn es im Anime-Bereich, würde man sagen, die Filler-Arcs gibt. Oder die World-Building-Episoden quasi, wo nicht viel passiert. Dann sind es jetzt diese hier. Bevor es dann, wenn Full Gear kommt, dann wieder storyline-technisch alles ein bisschen fokussierter läuft. Ja. Da sind wir einfach nun mal derzeit. Und man musste natürlich einen riesen Scherbenhaufen rausholen. Und da
und das haben sie mittlerweile ganz gut gemacht. Also sie haben, glaube ich, jetzt gut weggekehrt und einen guten Neustart hingelegt wieder. Nach dem Ganzen. Jetzt muss man halt nur gucken, wie es da weitergeht, auch mit den Leuten, die jetzt raus waren. Ne? Wie bringt man die Elite wieder rein? Wie geht das da weiter?
Tja.
Schwieriges Thema. Wir werden es sehen.
Auf jeden Fall.
Und das werden wir besprechen im nächsten Quartalsbericht. Und zwar sehen wir uns zum Weihnachtsbericht quasi wieder. Sind zum Dezember dann wieder, ne? Irgendwie vor, nach Weihnachten sehen wir uns, sprechen wir uns dann. Und dann berichten wir euch wieder, wie das so war. Florian, Highlights wollen wir heute nicht machen, weil wir haben alle Highlights im Laufe des Abends schon besprochen. Ich danke dir. Es war ein Highlight, wieder mit dir zu sprechen heute.
Ja, auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, nochmal auf die letzten Wochen und Monate von AEW zu gucken, auch wenn es nicht immer rosig war, sagen wir es einfach mal so. Aber trotzdem immer wieder wichtig. Man muss auch so einen Zeitzeugenbericht quasi hier mal immer wieder abliefern.
Ja, auf jeden Fall. Und das Licht am Ende des Horizonts ist nicht das Licht am Ende eines Tunnels, wenn der zukommt, sondern wir glauben schon, dass das hier gut aufwärts geht mit AEW wieder und die auf einem guten Weg sind. Und ich glaube, damit können wir unsere Zuhörer auch verabschieden. Ihr denkt all dran, obwohl ihr sicher alles schon macht, auch mal bei Florian reinhören. Cagecast, Straight Wrestling, beides gut. Coole Leute dabei. Neben dem Florian, der natürlich so ein bisschen die organisatorische Übersicht hat, bei den Podcast dabei hat, hat er auch sehr coole Leute im Gespräch. Und auf dem Weg nochmal an den Funny, falls ihr hier reinhört, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Darf man nicht unterschlagen. Und den Franchise sehen wir vielleicht im Dezember bei der Schlacht von der WXW noch wieder, wenn es passt, zeitlich. Das werden wir noch sehen. So, damit wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und wir hören uns beim nächsten Quartalsbericht dann wieder. Macht's gut, bis dahin.